Ui, aus Gregor?
Gomorra.
Gomorra.
Fast.
Sodom und Gomorra, oder? Mhm. Mhm. Und Sie lauschen den Biertaucher-Podcast 177.
Ja.
Am 13. Oktober 2014. Wir befinden uns im alten AKH. Mhm. Innenhof 2, immer noch, weil es ist noch nicht zu kalt, mit freundlichster Unterstützung von
wuconic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Danke an dieser Stelle.
Und mit besonderem Dank allen unseren vielen Flatterspenderern, vor allem Bernd Schlapsi. Wir haben im September ca. 5 Euro bekommen von Flatter für Biertaucher Podcast, was uns enorm freut.
Danke, 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 ja.
Das ist wirklich urlaubend.
So. Ja. Was hast du erlebt?
Ja, also jetzt so viel
jetzt
erlebt,
schnapp ich dir weg. Ja.
Ah, ja, ich fragte, hast du auch etwas erlebt?
Ja, ja, ich habe ein bisschen was erlebt. Mhm. Ich war Rollenspielen. Ich habe diesmal das Rollenspielsystem Savage Worlds ausprobiert in einer Gruppe. Und ansonsten habe ich ein bisschen auf die Glotze geschaut. Ich habe die italienische Serie Gomorra und die amerikanische Serie Orange is the New Black geschaut.
Jetzt checke ich erst Gomorra, die Mafia-Serie, im Spiegel gefeatured wurde.
Aha, wurde gesehen. Ja. Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Und ansonsten habe ich so ein bisschen Tech-Kladderadatsch.
Okay. Ich war auf der Game City drei Tage lang. Während ich auf der Game City war, war ich auch noch auf der Demo gegen Netzsperren.
Okay.
Habe dort interviewt den Vorsitzenden des Vereins für Antipiraterie, der auch gleichzeitig der ist, der uns die Festplattenabgabe einbrockt und jetzt eben Netzsperren für die Musik und Film, für die Filmindustrie durchsetzt. Und Sie hören ihn in diesem Podcast im Anschluss im Originalton.
Das wird ja ein spannendes Interview, oder? Zwischen euch beiden.
Ja, ich habe nicht viel reden müssen, aber dazu gleich später. Mhm. Und außerdem auf der Game-Site ist jemand zu mir gekommen, der wurde empfohlen von meinen Standnachbarn letztes Mal, von den Typen von Seneu. Mhm. Und der ist ein, wie soll man das sagen, ein Spiele-Startup. Also sie haben ihr erstes Spiel jetzt gelauncht und das heißt Blockadillo. Es geht um ein hüpfendes Gürteltier. Und den habe ich auch im Interview, das hören Sie auch im Anschluss an diesen Podcast, im Originalton. Sehr netter junger Mann und erzählt, wie das ist, wenn man auf Google Play launcht.
Gut, da werde ich natürlich ranflanschen.
Genau, der liebe Gregor wird das ranflanschen. Ja, ja. Und ich glaube, ich werde beide Files auch, sie sind extra am Server, ich werde es dann noch einmal verlinken in den Shownotes, wenn Sie nur diese Files hören wollen. Oder?
Ja, beginnen wir vielleicht mal so mit einem leichten Roundup, was ich mir so an Tech-Themen zusammengeschrieben habe. Was mir nämlich aufgefallen ist, ist neue Hardware, ist im Kommen. Die Anona-Box, das soll sein, ist ein Kickstarter-Projekt und soll eine kleine Box sein, die dir das Tor-Protokoll implementiert.
Ah,
das
so heißt, die anonym Anti-NSA-Box.
Richtig, sozusagen.
Made in China.
Anonymisiertes Ding. Ja, insofern ist es schon mal interessant zu lesen. Im Bericht wird erwähnt, dass sowohl Hardware als auch Software Open Source sein soll.
Sehr gut, sehr gut. Also Open Hardware, Open
Software. Was ja eigentlich schon mal eine Grundvoraussetzung ist für derlei Boxen und hier jetzt anscheinend auch umgesetzt wird. Ja, wenn es interessiert, auf Kickstarter gehen, dann nochmal nachlesen. Ich persönlich finde das auf jeden Fall gut, weil das Aufmerksamkeit fürs Thema schafft und dass die Leute sich mit diesen dieser kleinen Hardware vielleicht auseinandersetzen. Das soll, glaube ich, um die $65 kosten. Mhm. Also zusätzlich dann gibt's noch wahrscheinlich Versandkosten aus Amerika. Ich finde es jetzt für mich persönlich nicht so sexy. Ich würde natürlich auch gern die Router-Funktionalität gleich auch im selben Kastel haben. Weißt? Weil was habe ich jetzt für Kastel zu Hause stehen, um mich im Internet zu verbinden?
Ja, aber wenn es Open Hardware ist, kannst du das ja selber dazu schweißen.
Ja, ja, genau. Naja, dazu schweißen ist die Frage, was für Anschlüsse da sind. Ja. Ich würde es jetzt zwischen Modem und oder Modem und Internetzeug schließen oder Modem und Router schließen. Wahrscheinlich Modem und Router ist der richtige Ort. Aber dann habe ich wieder drei Kasteln, die da irgendwie befeuert werden müssen.
Ich ahne schon den Beruf, dass sich mit Kastel-Auskenner und Aufsteller für den Freundeskreis,
der dann... vielleicht hat man dann noch einen Raspberry Pi als Medienbox und blablabla, das addiert sich auf. Ich hätte das gerne in einem Router vereinigt und ich hätte jetzt eigentlich...
Das Rundum-Sorglos-Kastel.
Genau, das Rundum-Sorglos-Kastel. Und in Sachen Router muss man sich auch nichts einbilden. Es gibt da sehr viel Aufholbedarf, weil man kann sich zwar jetzt einen einen Netgear-Router kaufen und dort eine freie Firmware draufspielen, so wie
die. Wobei man sagen muss, wer tut denn das schon? Das tun die wirklichen Freaks, ne? Dem Rest der Menschheit.
Genau, deswegen würde ich sagen, einen Open-Hardware-Router mit einem DDWRT oder einer offenen Distribution, die gut ist, mit implementierter Tor-Funktionalität, das wäre eigentlich so eine Hardware, die mich jetzt so wirklich anfixen würde.
Aber man kann sich nur freuen für deine Gesundheit, Gregor, dass du nicht Unternehmer bist, weil würdest du diese Idee jetzt durchsetzen, hättest du sicher schon ein Gewicht an den Füßen und wärst in einem Stausee versenkt worden wegen Gefährdung diverser Konzerne und Dienste, denen das gar nicht passt.
Gute Idee, jetzt gehen Sie da mal nach hinten. Genau. Ja, das war so die erste Ding. Eine kleine News hätte ich dann noch, die ich noch ranschieben kann. Ein Fundraising in der Schweiz wurde gestartet von einem gewissen Wilhelm Tux.
Wilhelm Tux.
Ja, interessant. Ja, habe ich auf OpenHeise gelesen. Und darum geht es, dass die Funktionalität zum digitalen Signieren von PDFs, jetzt schon experimentell vorhanden für normale ODF-Dateien. Das ist das Default OpenOffice-Dokument.
Also hast du jetzt gesagt PDF oder ODF?
ODF
gibt es schon.
Nein, gibt es schon. Mhm. Und PDF ist experimentell und um das zu vollenden,
aber ich weiß, dass
Geld zugeschossen werden soll.
Zumindest unter Windows-Systemen verkauft PDF schon so ein Feature in der Profi-Version, wo du dann so signieren kannst. Aber das ist wahrscheinlich eine freie Umsetzung.
Das sollte wahrscheinlich dann eine freie Umsetzung sein. Ich kann mir vorstellen, dass diese Lösung, die jetzt zum jetzigen Signal von Adobe stammt.
Die ist auch nicht kompatibel mit irgendwas, was nicht Adobe hat.
Okay, alles klar, na dann. Auch interessant, können wir dann verlinken. Ich habe mir jetzt die Spendenseite selber nicht angeschaut, deshalb war jetzt im Artikel nicht wirklich erwähnt, ob das auf einer Plattform stattfindet oder ob das was selbstgebasteltes ist. Also da müsste man noch weiter recherchieren. Fand ich aber immer gut und LibreOffice kann man immer wieder mal erwähnen, weil das sind vielleicht nicht die größten Popstars, so insofern wie die so Game Designer, ein neues Game kommt raus, aber sie machen eine irrsinnig wichtige Aufgabe.
Einfach. Ohne LibreOffice hörst du, könnte mein Büro einpacken.
Ja. Habe ich mich gefreut.
Ja, das war's.
Viel mehr mit meinem,
hast du gesagt.
Ja, viel mehr
habe ich noch. Hast du gesagt.
Rollenspiel habe ich auch.
Okay, richtig, tust du mich dann unterbrechen?
Ja, ich unterbreche dich. Mach du mal das.
Okay.
Ich glaube, ich kann nicht schaden.
Also ich habe am Donnerstagabend habe ich auf netzpolitik.org eine Meldung gelesen, dass, das ist eine deutsche Seite, die also News sammelt, dass in Österreich, in Wien, vor dem Verband für Anti-Piraterie in der Film- und Musikwirtschaft, dass da eine Demo gegen Netzsperren stattfinden wird, weil man diesen Verband hauptverantwortlich dafür macht, dass er sozusagen das jetzt durchgefochten hat und dass in Österreich jetzt Netzsperren etabliert sein. Betrifft derzeit vor allem Kino.to, aber es sind noch weitere in Planung. Also Netzsperren ist jetzt in Österreich traurige Realität. Und dann habe ich die Game City gehabt am Freitag und zum Glück waren so viele FSFE-Mitarbeiter an meinem Stand. Also ich habe den Stand mit FSFE und Spielen programmieren, aber Gemeinschaftsstand. Und dann habe ich mich um 14 Uhr kurz davonstellen können auf diese Demo. Und dort eben auch mein Mikrofon ausgepackt und Fotos gemacht. Das Ganze war dann ziemlich, wie soll ich sagen, organisiert und auch optisch besetzt von der Piratenpartei. Also wenn ich es jetzt nicht gewusst hätte, dass die Demo ist, hätte es mich abgeschreckt, weil ich mir gedacht hätte, das wäre jetzt die Piratenpartei, macht einen Infostand vor der Wirtschaftskammer. Also es war für mich nicht ersichtlich, dass das eine überparteiliche Demo ist und so. Aber Ehre wem Ehre gebührt, sie haben sich überhaupt das organisiert und die Demo angezeigt und das aufgestellt und so. Und ja, und dann ist der Hausmeister gekommen und gefragt, wer ist denn da der Chef und so. Und waren jetzt 100 Leute sind, dass wir den Gehstreik freihalten. Und ich habe ihn dann beruhigt, ja, wir wären wahrscheinlich nicht 100 Leute und so. Und dann habe ich gefragt, ob man vielleicht einen Pressesprecher rausschicken kann. Und was ich nicht gewusst habe, der ganze Verein besteht eigentlich aus dem Dr. Werner Müller, also aus einer Person. Und der ist dann noch rausgekommen und war auch kein Spielverderber, also hat sich auch mit mir fotografieren lassen. Ich habe so eine Faust gehalten und sein Netzsperren ist Zensurschild. Und er hat irgendwelche so Pro-Netz-Sperren-Flyer in die Kamera gehalten. Und
zu sehen auf der Google Plus-Seite von den Biertauchern.
Hast genau.
Ein Foto hochgestellt.
Genau, und auch schon einen halbfertigen Blogartikel, den gibt es auch schon zu sehen unter spielenprogrammieren.at/blog. Und ja, und der hat dann sehr viel geredet. Also ich habe ein Interview gemacht und er hat eigentlich, das war sehr angenehm für mich, ich habe überhaupt nichts sagen müssen. Ich habe mir gedacht, da muss ich jetzt irgendwelche Fragen aus der Nase kitzeln oder zu irgendwelchen Aussagen verleiten, das ist alles freigeflossen. Also okay, ja, er hat anscheinend genossen, dass er mal ein Mikrofon unter die Nase kriegt, ich weiß auch nicht. Also er hat sichtlich Spaß gehabt und ich glaube, das spricht für sich selber, einfach anhören im Podcast. Und der heilige, allmächtige Sven hat sich die Arbeit wirklich angetan und aufgrund eines Aufrufs von mir diesen Podcast auch angefangen zu transkribieren auf einem Etherpad.
Kollaboratives Schreiben.
Ja, also kollaborativ, er hat eigentlich alles gemacht und das heißt, ich werde da nochmal drüber arbeiten müssen, weil ich ja noch weiß, worum es damals gegangen ist bei den ganzen verschluckten Sätzen. Und mein Ziel ist halt, dass man das dann auch wirklich verschriftlicht und durchsuchbar macht, weil das ganz schön interessant ist, was er da sagt und welche Aussagen er schiebt. Und ja, und zum Thema Journalismus, der Standard hat einen Artikel geschrieben, da ist auch mein Plakat drauf. Mit zwei Aktivisten. Die zwei Aktivisten habe ich, also ja, das waren zwei Demonstranten, also die waren nicht von der Piratenpartei, sondern haben gesagt, spontan waren sie von dem Thema angezogen, warum sie hier sind. Und die habe ich auch interviewt. Ich hoffe, du tust dieses Interview auch noch auf dem Podcast drauf. Ja, also sie hören mindestens eine Stunde Interviews nachher. Das ist ein sehr kurzes Interview, aber ich wollte halt andere Leute fragen.
Ja,
genau, dafür spenden sie. Ja. Ja, das war sozusagen, und dann habe ich gedacht, okay, es ist Freitag, ich habe null Zeit, ich bin auf der Game City, aber ich hätte jetzt einen Medienscoop, weil am Sonntag erst wieder die Zeitungen sind, aber es ist sich dann hinten und vorne nicht ausgegangen, weil selbst nur einen Artikel darüber schreiben, was er gesagt hat, setzt ja voraus, dass du das erst einmal in Ruhe anhörst und sozusagen wenigstens für dich selber aufschreibst. Und
aber na gut, Netzsperren bleiben jetzt leider mal in nächster Zeit.
Es bleibt ein Thema
Das bleibt nicht weniger aktuell. Also, und die Demonstration ist dort gestartet und die hat sich jetzt nicht wegbewegt.
Das waren ein Häuflein Typen.
Okay.
Ich würde sagen, wenn man sehr großzügig ist, waren es 25 Leute. Ich bin dann auch gegangen um 14.15 Uhr. 15 circa. Okay. Also ich habe nicht ewig Zeit gehabt, vielleicht sind es da noch mehr geworden. Ich glaube eher nicht. Ich muss auch sagen, dass das ist ein Vorwurf, den kann man allen politisch aktiven Gruppen machen. Die Leute, die am Vormittag während der Arbeitszeit Zeit haben zum Demonstrieren, sind jetzt oft nicht unbedingt die Leute, die wie soll ich sagen, die Mitte der Gesellschaft anziehen, sondern sind per se eher Leute, die Zeit haben, eine spontane Demo herzurichten oder einen Infostand. Also eine große Partei hat da jetzt halt ihr Parteipersonal oder ihre Parteijugend und kleinere Parteien haben dann
halt... Du meinst, auf einem anderen Termin hätte man vielleicht mehr Leute mobilisieren können, von der Masse her?
Nein, das kannst du ja wegen den Zeit... Ja, sicher, am Sonntag kannst du natürlich größere Volksmassen bewegen.
Wenn wir uns angeschaut haben, damals bei ACTA, aber ACTA-Wochen noch größeres, vielleicht europäisches Thema, das auch ein bisschen hochgeblubbert
ist. Ja, sicher, für so große Messe. Aber andererseits, wenn du jetzt zum Beispiel vor einem Verband demonstrieren willst und dann auch den sozusagen zum Statement bewegen, musst du das machen, wenn der Verband auch noch Öffnungszeiten hat. Ja, da hast du keine andere Chance. Oder wenn du vor dem Parlament demonstrieren willst, während in der Gesetz beschlossen ist, musst du halt vormittags hingehen. Ne? Und da haben also sozusagen kleinere Parteien, wie jetzt die Piraten in dem Fall, einfach personell einen extremen Nachteil, weil sie dann halt
nicht zu den Mobilisationskraft
haben. Ja, und auch nicht das Personal haben, das man da jetzt hinstellen kann und das auch repräsentativ ausschaut im Anzug und Krawatte und einen seriösen Eindruck
macht. Was heißt schon repräsentativ? Das ist ein bisschen schon so,
Ja, es war ganz konkret, waren dort Typen, die für mich jetzt eher abschreckend waren. Aber was ich jetzt nicht sagen möchte, dass das alle Piraten waren, weil es waren auch welche, die das organisiert haben und das okay gemacht haben.
Für dich was eher abschreckendes?
Wie soll ich sagen, ich habe mich mit den Aussagen identifizieren können, aber nicht mit der Art des Auftretens. Aber es ist jetzt für die Piraten kein Problem, weil ich jetzt nicht ihre primäre Zielgruppe bin. Also ich freue mich trotzdem, dass sie das gemacht haben.
Sie hätten dich wahrscheinlich gerne als primäre
Zielgruppe. Ja, aber sie haben mich dadurch sozusagen, ganz konkret ist durch das Personal, was sie vor Ort gehabt haben, eher abgeschreckt.
Ne? Aha.
Und ich habe dann mit einem diskutiert von der FSFE, der war auch dort, ne? Und der hat auch gesagt, na, mit den Typen kannst du jetzt keinen Start machen. Ne? Also die haben zwar die richtigen Anliegen und es war also nur, um ein Beispiel zu geben, der Dr. Werner Müller ist jetzt auch jemand, der jetzt Ansichten vertritt, die wahrscheinlich auch Privatvertreter, gegen die ich in meiner Freizeit jetzt ankämpfen muss und anarbeiten muss. Also nicht jemand, den ich jetzt super toll finde oder so, ja. Aber trotzdem unter Erwachsenen, speziell unter Österreichern, musst nicht hingehen, wenn einer in einer Interviewsituation ist und muss dann nicht sagen, ja, kommen Sie mir nicht so nahe, ich möchte nicht neben Ihnen fotografiert werden. Ich meine, Entschuldigung, was soll das?
Das ist halt Demonstrationsgelände, da weiß man halt, was weiß ich auch nicht. Das ist halt kein offizieller Pressetermin. Ich würde sagen mal, damit mit solchen Situationen...
Ja, aber gerade als Wiener solltest du eine Situation mit dem Schmäh backen können, finde ich. Das
ja, ich weiß gar nicht, ob das so ein Wiener Ding ist, aber ja, dir hat das Publikum einfach nicht zugesagt.
Hat mir nicht zugesagt. Also nicht alle, aber ich meine, das reichen ja dann zwei, drei Leute irgendwie... Mhm. einen verstörenden Eindruck machen, um das sozusagen. Aber
na, spannend, ich werde mir das Interview auf jeden Fall durch.
Ja, und ich, also ich hoffe, ich habe es dann im Klartext irgendwann publiziert und es werden sicher noch mehrere, ich hoffe, mehrere Leute noch daraus zitieren und das dann später verwenden
das
können.
Ins RIS-Journal wandern das?
Ja, das sowieso, ja, wenn das nächste RIS schon mal einmal rauskommt. Okay, also so viel zum politischen Teil. Der Rest war Game City, das ist ein größerer Blog. Vielleicht magst du dazwischen irgendeinen Film erzählen oder ein
Rollenspiel? Ja, was erzähle ich denn da zum Drüberstreuen? Bei mir geht das, ist das eigentlich relativ schnell abgehandelt. Vielleicht Gomorra?
Gomorra, ja. Die Mafia-Fernsehserie vom Buch von dem Autor, der auch das Buch Gomorra geschrieben hat.
Und richtig, genau. Also Gomorra, das war ein ziemlich
Gomorra haben wir, glaube ich, sogar referenziert oder rezensiert einmal in einem relativ frühen Podcast. Das kann sein.
Hast du den
ich habe das Buch gelesen damals,
ja. Okay, verstehe. Also zum Buch gab es ja damals noch einen Film, der sehr erfolgreich war. Und Gomorra, also kannst du noch
genau, Kinofilm, ja, den können wir auch noch. Ja, der war sehr verstörend auch, weil es eigentlich nur brutale Gewalt und Chuck, Chuck, Chuck und eigentlich sehr depressiv von der Aussage her.
Richtig, also wenn man es jetzt so von der Mafia-Genre-Film her aufrollen möchte, man ist ja eigentlich eher so die Martin Scorsese amerikanische, ästhetisierte.
Das ist genau die Zertrümmerung des Mafia.
Coppola, genau, ne? Richtig, der Pate oder so. Mhm. Und das ist eigentlich, wie du schon gemeint hast, irgendwie die Zerstörung des Genres, insofern es spielt halt wirklich in den dreckigen Vorstädten von Neapel, die Serie zumindest. Und ja, die Leute, die drin vorkommen, die haben halt schon, also wenn man schon noch einen Vergleich bemüht, eher was von den Sopranos, also da hat man eher so wirklich die ärmsten und armen Verhältnisse und wirklich dreckige Settings, Slums.
Und in Europa.
Genau, richtig. Und das Ganze halt auch wirklich immer ultra brutal, also was die Leute sich gegenseitig halt irgendwie abschießen, geht auf keine Kuhhaut drauf.
Für halt Revierkämpfe oder für Geld letztendlich.
Oder, ja, richtig.
Oder spielt irgendein Ehrenbegriff noch eine Rolle? Oder?
Alles zusammen. Das Mafia-Story ja generell. Du, ich kann meinen Rucksack auch retten. Gut, dann gehen wir darauf. Ist ja immer eine Dramaturgie, die man gut erzählen kann, weil es etwas ein bisschen was Höfisches hat. Das heißt, einerseits ist der Mafia-Boss, genau, du hast ja, was du auch schon erzählt hast, irgendwie das Verhältnis, einerseits ist es dieses Familienkonzept, andererseits geht es um knallharte Kohle und du lässt natürlich dann im richtigen Augenblick, wenn du guter Stratege bist, das Familienmitglied, das aber sich in vollkommener, vielleicht in vollkommener Sicherheit wiegt oder generell auf diesen Familienbande irgendwie setzt, wird dann halt umgebracht. Und auf diesen Zug springt natürlich die Serie auf und es geht
also dass auch diese Familienehre nichts gilt letztendlich.
Genau, das ist halt immer dieses Mafia-Spiel mit diesen, also so Werten, es gibt ja diese klassische Szene auch mit so, wo der eine hat irgendwie Geheimnisse der Mafia verraten und der kommt zum Don in Beichten mit Tränen überflutet und sagt, nein, das macht doch nichts, das macht doch nichts und dann geht's puff, ja genau, richtig, also das ist eine klassische Situation, die im Gangster-Genre erzählt wird. Hier auch im Zentrum steht eine spezielle Gangsterfamilie. Also man bekommt andere auch mit, aber so in der Hauptsache wird eine Familie erzählt und da so in drei Schichten, da gibt es so die Kernfamilie, die obersten Bosse sind, das besteht aus einem Familienvater, seiner Ehefrau und einem Sohn.
Ja. Und das geht im Prinzip dann über Blutsverwandtschaft oder irgendwie durch Leistung sozusagen?
Also das ist die Kernfamilie, die wirklich blutsverwandt ist, die restlichen, das wird jetzt nicht so aufgeschlüsselt, das ist aber nicht, kommen schon auch noch Verwandtschaften vor, aber meistens sind das auch so angeheuerte Leute oder die halt lange schon für Unternehmen, wie eine Firma, ja, genau, richtig. Und die Startseite wird eher weniger beleuchtet, die haben da auch weniger zu melden. Und es
die
wird,
Startseite?
Naja, weißt du, die Polizei.
Achso, der Start, ja, die Start, okay.
Die Startseite,
Startseite.
Genau, 2A bitte. Genau, die Startseite. Und so, die wird weniger beleuchtet. Also dieses Spiel kriegt man weniger mit. Und das Erzähltempo, es kommt natürlich vor, weil das Erzähltempo ist relativ rasch und so im ersten Drittel wird auch der Familienvater gleich einmal einkassiert und ins Gefängnis gesteckt und da gibt es dann noch eine eigene Gefängnis-Subs-Plot-Story mit dem Gangster-Boss
im Dingen.
Natürlich, also diese ganzen klassischen Tropes werden durcherzählt und so und das, was man vielleicht im Gegensatz zum Film, den mir sehr gut gefallen hat, zum Vorwurf machen kann, ist auf jeden Fall gute Unterhaltung. Ich habe es nur durch angeschaut. Und man kann auf jeden Fall, ich glaube, das sind 10. Und das ist mal die erste Staffel, die werden sicher jetzt noch weitergehen. Ja. Und was man aber sagen kann, dass sie hier schon sich dann eher angelehnt haben an die klassischen Mafia-Filme. Das heißt, zeitweise wird es dann stark übertrieben und mit Pathos gespielt. Okay, aber ich verzeihe es insofern, weil es halt eine italienische Produktion ist und ich mich doppelt freue, dass einmal aus Italien so ein wertiger Beitrag kommt. Mhm. Also man kann sich's anschauen. Es hält nicht immer. Manchmal hat man irgendwie so Erzählstränge, wo man sich denkt,
das ist noch kein The Wire.
Genau. Ja, genau das ist mir nämlich beim Anschauen der Serie in ein Ding gekommen. Das wäre die Chance gewesen, sowas Episches wie The Wire zu schaffen.
Und mit
so
großen Handlungsstrahlen.
Ich habe so, ja genau, italienische mit Untertiteln. Cool, ja. Genau. Ja. Und man soll sich so, sollte, man kann auf jeden Fall, wenn einem das Mafia-Genre gefällt. Ansonsten braucht man sich es nicht anschauen.
Okay.
Dann kann man da mal reinschauen und kriegt dann eigentlich so eine klassische Blutoper geboten und teilweise auch sehr authentisch gezeigt. Also es hat so weihe Anflüge, andererseits vergibt sich halt Chancen, weil es dann ein bisschen, wie ich so schön sage, so ein bisschen cheesy wird. Ja? Also ein bisschen zu viel, dass der Sohn, wie er dann aufsteigt und dann zum harten Kerl mutiert und so. Bemüht, aber es bricht manchmal.
Ja. Und was ich gelesen habe in dem Spiegelartikel, sagen sie, also es ist zwar nicht 1:1, aber fast jede Szene beruht auf einer wahren Begebenheit. Also nicht alle in derselben Familie, aber es ist nicht irgendwie daher erfunden sozusagen, sondern sie haben...
Du, in manchen Sachen kann ich das gut nachvollziehen, weil so sie haben wirklich ein paar gute, exzellente Episoden, die in einzelnen Episoden so Schicksale erzählen. Also da sieht man zum Beispiel, wie irgendwie so ein kleiner Junge sich um Hilfe an die Gangsterbossin irgendwie wendet und so, und dann wird so weiter erzählt, was mit diesem Jungen passiert.
Der steigt dann auf, oder?
Also, das verrate ich jetzt mal nicht. Oder beispielsweise... wie sie das einrichten, sie spähen ein Viertel aus, wo ihre Drogengeschäfte gut laufen können.
Ja.
Und man sieht halt so, wie sie diesen Drogenhandel dort organisieren. Also mit Ausspäher für Polizei, die Ausgabestätten dieser Drogen.
Also voll alles organisiert, so masterplanmäßig sozusagen.
Genau, und das wird dann schön erklärt. Da hat es mich auch an The Wire erinnert.
Ja. Das ist eigentlich auch eine Firma mit den ganzen Strukturen dann wahrscheinlich und Hierarchie-Ebenen.
Ja. Also es ist ein durchwachsenes Schauerlebnis, aber es hat mich bei der Stange gehalten und italienisch mit den Untertiteln angeschaut. Ist in Ordnung.
Also Gomorra.
Ja, Gomorra. Gomorra. Ja, und ja, wirklich halt. Es ist halt schon, die Härte, das war ihnen schon sehr, sehr wichtig, dass das dann auch gezeigt wird. Also man werden viele Leute von jungen Italienern in schlechter Kleidung oder in so Mafia-Style-Kleidung hingerichtet, kann man
und
sagen.
Und irgendwie so eine Zivilgesellschaftsanflug, also irgendwie bei The Wire hast du es ja immer dann halt einer, der dann den Ausstieg schafft oder also meistens nur eine Nebenfigur, die versucht dann einfach wegzugehen.
Du, da ist es ziemlich, da schaut es ein bisschen trostlos aus in der Sachen Ausstieg.
Also wenn du dort sozusagen aufwächst, hast du sozusagen schon verloren.
Es ist, in dieser Beziehung ist es ziemlich dystopisch. Also da scheiden die Charaktere eher oft aus, was ja auch aber so einen Wert dieser, oder den Spannungsbogen steigern kann. Das Ding ist halt, sie haben es halt nicht ganz so wie auf, also in Sachen Hauptcharaktere sterben, kann man ja Game of Thrones herbeiziehen. Es gibt schon ein paar Charaktere, man kann sich zwar nie sicher sein, dass die überleben, aber man hat dann schon so ein paar Kandidaten im Blick.
Also in dem Sinn möchte ich auf das Buch vom Autor eben zurückverweisen. Und das ist zwar nicht sein Hauptthema, aber er sagt dann immer wieder, dass halt, dass der Mafia auch nicht wirklich gelingt, ein ganzes Dorf zum Schweigen zu bringen, sondern dass es immer wieder Leute gibt, die einfach Anstand haben oder Zivilcourage und ein Verbrechen dann anzeigen und dann halt, dass dann extreme Konflikte in der Gesellschaft entstehen, weil die dann sozusagen irgendeine Frau jetzt zum Beispiel im Dorf das für sich einzig Richtige gemacht hat und die Polizei gerufen hat, weil halt ein totes Kind vor der Tür liegt oder so und das ganze Dorf schweigt aber und das wird dann nur angedeutet, wie tief dann eigentlich der Riss in einer Gesellschaft ist, wenn sozusagen das ganze Dorf schuldig ist, aber es dann natürlich die Frau fertig macht, weil die jetzt das also die Rache der Mafia herbestellt.
Diese Muster werden auch erzählt in der Serie und da ist so die Grundaussage, kann ich sagen, dass das immer dann im Endeffekt die Mafia gewinnt.
Immer, das böse Siegt
immer. Ja, das böse Siegt immer.
Ja, also, das ist halt wahrscheinlich der Grund, warum viele Leute auswandern von dort. Ne?
So genug kenne ich es nicht. Also kann ich keine.
Nein, kann man irgendwann muss da diese. Also auch in dem Film kommt das vor. Das ist, glaube ich, auch dieser. Der Gomorra-Film, ne, der eine schöne Szene mit so einem, wo der Vater sich ureinsetzt, dass der Sohn endlich einen Job kriegt, weil er halt beruflich Pech gehabt hat. Und dann fährt er für so einen Müllmafioso. fährt er halt mit dem Lieferwagen herum und uns so illegalen Müll verbuddeln. Und dann sieht man in einer Szene halt, wie er dann einfach sozusagen kündigt und nach Norden geht. Also er verzichtet, er ist sozusagen wieder lieber arbeitslos und macht sich das mit seinem Gewissen aus, als da weiter Müll zu verbuddeln. Mhm. Dass du immer noch in gewissen Maßen selbst in der Hand hast. Aber anscheinend ist das nicht das Thema von der Serie.
Na, also wie gesagt, der Engel hätte ich mich mehr gewünscht, dass er wäre wie der vom Film. Also der Blickwinkel.
Ja.
Er ist auf jeden Fall ein bisschen poliert und ein bisschen auf, wir erzählen jetzt eine Serie mit ein bisschen Blockbuster-Anspruch. Aber es bleibt genug übrig, dass man sich das gut anschauen kann.
Aber vielleicht kommt ja die zweite Season und.
Ja, eben. Vielleicht schunkelt sich die Serie auch noch weiter ein.
Auf jeden Fall eine gute Serie aus Europa, kann man mal sagen, ne, bei dem Stoff. Mhm. Ja, na super.
YouTube, die hat so große.
Ja, ich überlege.
Soll ich noch was
einschieben? Nein, ich mache nachher dann. Ich überlege nur, ob ich außer der Game City noch irgendein Thema habe, aber habe ich eigentlich eh nicht.
Ja, weil sonst, ich kann auch noch das
mit. Nein, unterbrich mich mittendrin.
Okay, mache ich.
So viel, ja. Ja, was kann ich erzählen von der Game City? Also ich habe mit der FSFE gemeinsam einen Messestand gehabt, Firma Spielen Programmieren, Programmierkurse. In der Game City, wir waren gleich in der Eingangshalle beim Subotron-Stand. Mhm. Game City ist inzwischen die siebtgrößte Stadt Österreich, vermeldet sie selbst stolz, also einige 10.000 Besucher. Mhm. Und zum Vergleich, also wir haben 5.000 Flyer gedruckt und von denen sind wir 4.000 losgeworden.
Awesome.
Wir haben aber auch einen Tag lang relativ aggressiv geflyert, also wirklich uns so neben am Hauptdurchgang hingestellt und jedem eins in die Hand gedrückt. Also das hat dann natürlich auch zur Folge, dass dann nachher ein paar wieder am Boden liegen.
Na klar.
Aber das haben wir nur einen Tag gemacht. Einfach, weil wir es wissen wollten,
wie viel wir losgehen. Klar, ja.
Mhm. Den Flyer, den habe ich uns für dich mitgebracht.
Ja, zeig mal her.
Ich hoffe, du sprichst jetzt so Sachen wie wertig aus. Und so.
Ja, genau. Also, er ist schon mal hochglanz, er greift sich wertig an.
Matt, bitte.
Nicht ist es matt? Okay.
Ja,
aber es ist zumindest glatt. Es ist so nicht laminiert, aber es hat diesen Prospekt. Es
genau,
ist
ja, ein Prospekt also an. Aufklapp, den gibt es übrigens einfach spielprogrammierer.de/blog. Den gibt es zum Download, alles frei lizenziert. Schon Flyer sind wir sehr stolz. Der Franz hat 3 Tage lang layoutet an dem Flyer.
Der Stallmann ist gleich da unten.
Der Stallmann ist gleich auf der Vorderseite, ja.
Naja, und was ist das für ein Spiel, was wir da im Hintergrund sehen?
Das ist Zero AD.
Ah, okay.
Da haben wir auch schon mal im Podcast
gehört. Ja, das war dieser.
Die machen sehr schöne Grafik, so ein Realtime-Strategiespiel im Stil von Age of Empires.
Ja, cool. Und da ist er gleich informativ. Die vier Grundfreiheiten werden da gleich definiert.
Ja, also wir haben ziemlich viel Politik hineingepackt in den Flyer. Also es wird erklärt, was freie Software ist, im Gegensatz auch zu Open Source, was die 4 Grundfreiheiten der GPL sind. Mhm. Und es gibt dann aber auch sehr viel fürs Auge und für praktischen Nutzen.
Ja, das schaut schon sehr professionell aus. Da auf diesem, wo die Grundfreiheiten erklärt werden, ist der Übergang und unten ist
das ist schon das erste Flight Spiel vorgestellt,
genau.
Flight Gear. Also es ist praktisch überall ein oder zwei kleine Spielchen versteckt.
Also das sind alles
freie Spiele, die du anschauen kannst. Und hier auf den Innenseiten, wenn man es aufklappt, sind sozusagen 6 freie Spiele schön vorgestellt.
Ach, Crawl ist auch dabei.
Crawl ist natürlich dabei, ja. Für den Mann von Geschmack. Und es war sehr schön, also es haben sehr viele Leute auch den Flyer aufgemacht, die schon gesagt haben, jö, Linux und aha, ja, und ich kenne mich hier aus, ihr seid Leihwand. Und dann haben sie das aufgemacht und gesagt, ah, das Spiel kenne ich, aber das kenne ich noch nicht. Mhm. Also es hat durchaus auch Sinn, sozusagen Dinge, die du eben im Netz zu finden kriegst, auch sozusagen in einem schönen Prospekt zu machen.
Und das ist auch schon direkter Zugang zumindest, da hat man gleich einmal was.
Immer die URL dabei, eine kleine Beschreibung. Also wir wollten einfach was zeigen, was freie Software auch für einen Spieler bedeutet, dass du da Auswahl hast, verschiedene Genres. Und ganz hinten ist noch eine kleine Werbung von mir über Programmierkurse.
Ah, okay, ja.
Und auch vom Stallmann ein Zitat, warum, also, warum nicht freie Spiele keine gute Idee sind.
Das habt ihr jetzt mit dem Scribe
erstellt? Das hat allein der Franz gemacht mit dem Scribus. Ich habe nur die Texte und die
Scribus Bilder zusammengesucht.
Ja. Scribus, ja. Und ja, ich werde schauen, dass ich mich mit dem jetzt einarbeite und das nächste RIS-Journal vielleicht damit layoute und dann kann ich mehr darüber erzählen.
Ja, schaut gut aus. Sehr professionell auf jeden Fall, kann ich sagen.
Danke. Lob von Gregor.
Ja, schaut gut aus.
Ja, und das hat natürlich Spaß gemacht.
Das war auf dem Tisch.
Wir haben also 5.000 Stück wurden geliefert und von denen sind wir 4.000 losgeworden. Und das war einfach schön, wenn du einen hochqualitativen Folder hast und den auch freigebig hergeben kannst und nicht geizen musst damit.
Ja, besonders.
Und das war eigentlich auch, das hat natürlich FSFE sonst noch andere Werbemittel gehabt, also so kleine Faltfolder über freie Software, Pickeln für Kinder, also so ein Flugblatt, wo verschiedene Linux-Distros drauf waren. Aber das war dann eher für die Leute, die schon sehr schon am Thema interessiert waren, aber nicht für den, der keine Ahnung hat. Ne? Aber der keine Ahnung hat, dem kannst du den Flyer geben, da findet er ein paar freie Spiele drin, das ist super. Mhm. Und was mich sehr freut, die von der Frostcon, die Leute in der Nähe von Bonn, haben schon angefragt, ob sie den forken können. Können sie natürlich, die Sourcen liegen komplett auf GitHub. Also die bauen jetzt daraus ausgehend wahrscheinlich einen eigenen Flyer für ihre nächsten Veranstaltungen. Die haben auch den Bereich Techie-Kids, glaube ich, oder Tech-Kids. Und ja, es ist halt einfach, wenn du mit Medien oder mit Schulen arbeitest, ist es natürlich toll, sowas zu haben.
Hast du Hardware dort aufgebaut?
Ja, also ich habe sonst immer ein oder zwei Computer gehabt auf meinen Spielen, Programmieren, Messeständen. Und diesmal habe ich nur einen mit gehabt und den auch nur am Freitag und am Samstag. Und wir haben einfach nicht, wie soll ich sagen, nicht die Manpower gehabt da, und auch nicht den Platz, da jetzt noch den aufzubauen und Kinder spielen zu lassen. Wir waren vor allem auch in derselben Halle wie der Superdrohn. Mit seinen ganzen Retro-Maschinen und also es war uns nicht so ein Bedürfnis, wir wollten unseren Flyer und unsere Informationen anbringen. Es ist dann aber am Sonntag sind zwei Buben aus Gmunden gekommen und die haben gesagt, ja, wir haben gehört, wir können da programmieren lernen, und dann habe ich einen Mitarbeiter von FSFE hat dann einen Rechner dabei gehabt und dann habe ich denen schnell halt programmieren gezeigt, aber das war die einzige Anfrage. Also wir haben jetzt sozusagen nicht einen Computer für uns als Bespaßungsmagnet eingesetzt. Aber ich habe drei andere Aktionen gemacht, zum Thema mit wenig Geld viel aus einem Messestand raushauen. Es ist eher alles zu sehen auf Flickr, habe ich übrigens alle Fotos draufgestellt. Wir haben gesagt, ja, möchtest du unbezahltes Model werden? Und dann haben einfach fotografiert vor diesem FSFE-Banner und Spielen programmieren mit halt so Werbematerial von uns. Ja. Und das haben alle Cosplayer, waren da sofort dafür. Also die Cosplayer sind wirklich leiwand, weil die lassen sich gern fotografieren. Und auch so erstaunlich viele Leute. Ich habe wirklich gesagt, machst du unbezahlt Modeln? Und das da, ja, unbezahlt schon, ja, okay. So. Und dann habe ich eben, ausgehend von der Demo, habe ich ja dieses Plakat gehabt, Netzsperren ist gleich Zensur. Dann habe ich halt noch zwei andere gemacht, Netzsperren mir doch egal und Netzsperren finde ich gut. Und habe die drei so auf Pappendeckel geklebt und habe halt den Leuten angeboten, na, möchtest du dich politisch äußern und wir fotografieren dich damit. Und die sozusagen auf das Thema ansprechbar waren, die haben sich meistens eh schon auskannt und die haben dann sofort zielsicher, ah, Netzsperren, so eine Frechheit, da halte ich gleich hoch, fotografieren sie. Witzigerweise auch dann, wenn sie vorher gesagt haben, naja, also so da fotografiert werden ins Internet will ich eigentlich nicht und dann, ah, doch, damit schauen.
Manche also haben sich das dann
positiver Aspekt. Ja, das war, natürlich funktioniert das nicht bei jedem, aber du hast damit sozusagen das FSFE-affine Publikum mehr aktivieren können. Und dann haben wir für die Leute, die Angst gehabt haben, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn sie sich dazu sehr politisch äußern, haben wir ein Anonymisierungstool gehabt, nämlich so einen Minecraft-Pappendeckelhelm. Also das ist so ein Pappkarton, der so ausschaut wie dieser Kopf von dem Steve, dieser Minecraft-Pixel. Ja, und dann hast du dir das aufgesetzt und das war natürlich auch der Hit für Kinder, haben das vor allem mögen. Die mögen Minecraft und haben sich damit fotografieren lassen.
Schön.
So, und dann haben wir noch, ja, in unserem Faltfolder, den haben wir vier Leuten, haben den mindestens viermal durchgelesen, inklusive mir, also auf Rechtschreibfehler. Und natürlich, ja, dann haben wir gesagt, okay, jetzt geht er in Druck und dann wir in Druck waren, okay, einen Rechtschreibfehler haben wir übersehen. Also wir haben gewusst, es ist ein Fehler drinnen. Ne? Habe ich dann also einen Zettel gemacht am Stand. Also finde den Rechtschreibfehler in unserem Faltfolder und du darfst einmal in den Sack mit Schoko greifen. Also wir haben 40 Euro haben wir Schokolade gekauft in so eine riesige Hofer-Tragtasche und das schaut natürlich toll aus, dass du in einem riesigen Schokosack umeinander wühlen kannst.
Ja, ja.
Okay. Ja, und was ist passiert? Ja, die Kinder haben sich wirklich den Prospekt genommen, auf die Stufen gesetzt und den stundenlang studiert, um Fehler zu finden. Das war natürlich genau das, was ich wollte. Ne? Und ja, 8 Fehler.
Wirklich 8 verschiedene Fehler
konnten. Und ich nehme an, bei uns ist dann die Schoko ausgegangen am Sonntag, weil ich nehme an, es wären noch mehr gefunden worden, hätten wir das länger laufen lassen. Also wir haben den Wettbewerb dann wieder entfernt. Also einfach auch ein Zeichen, dass das am Bildschirm Korrekturlesen extrem anstrengend ist. Und du brauchst es sozusagen ausgedruckt, um vernünftig Korrektur lesen zu können. Und selbst dann ist es noch schwierig.
Ja, kenne ich, weiß ich.
Ja, so er hat jetzt eben Fehler. Aber es ist ja die erste Version, man kann es ja forken und eine bessere nachschießen.
Ja, wirst du es auf GitHub stellen?
Ist schon auf GitHub, schon, ja. Bitte. GitHub, Spielen, Programmieren, / Faltfolder, bla bla.
Ah, nice.
Ja, das waren sozusagen unsere Werbemittel. Ja, und ja, und dann haben wir noch so einen Blog aufgelegt, das war eine eher so blöde Idee. Also weil wir halt so viele Cosplayer und Leute fotografiert haben, haben wir dann so einen DIN A4-Blog hingelegt und gesagt, ja, schreibst deine E-Mail-Adresse auf und wir schicken dir dann den Link mit dem Foto zu.
Okay.
Und das, jetzt muss ich natürlich irgendwann 3 Tage Zeit haben, um diese ganzen E-Mail-Adressen einzutippen. Und ich habe aber jetzt schon gemerkt, obwohl die Leute im Blog Schrift geschrieben haben, ist das extrem mühsam, eine handgeschriebene E-Mail-Adresse einzutippen, weil du kannst da sicher sein, dass sind 50% Bounce-D, weil halt falsch geschrieben oder du kannst irgendein Zeichen nicht lesen und oft sonst Kinder sind sie dann auch nicht so sicher. Oder manche schreiben nicht in Blogschrift, sondern halt...
Also Lerneffekt fürs nächste Mal gleich digital erfassen.
Ja, irgendwie gleich digital, aber ich habe jetzt kein schickes iPad herumliegen gehabt und einfach nicht gewusst, wie ich es anders... Aber ich sehe jetzt erst, was das für Arbeit ist für so Typen, die einfach nur, was weiß ich, in einem Lokal oder in einem Kino hast du ja oft, trag deine E-Mail-Adresse ein
und wir schicken dir diese.
Es ist einfach eine extreme Arbeit, dieses Schriftliche dann wieder einzutippen und digital zu erfassen. Halt, ja.
Ich frage mich gerade, wann ich mich das letzte Mal auf diese Weise in einem Newsletter angemeldet habe. Das war, glaube ich, beim Filmcasino habe ich mich noch so. Beim Filmcasino machen sie das noch so.
Ja, ja. Aber da muss halt auch jemand sitzen und das dann eintippen und der muss zahlt werden oder wo auch immer. Ne? Ja, und sonst, ja, ich war hochzufrieden. Ich habe erstmals, wie schon erwähnt, ich habe einen recht, in meinen Augen, jetzt vernünftigen Preis gekriegt für den Messestand, für die Messeleitung das wahrscheinlich an.
Ich bin zufrieden, ja.
An eher niedrigen, aber ich finde, ich habe die letzten 4 Jahre sehr viel gezahlt, also kann es damit leben, 4 Jahre sehr wenig zu zahlen. Und dafür war es jetzt angemessen. Also, ja. Selbst wenn das jetzt keinen einzigen Kontakt bringen würde, wäre es mir das wert gewesen, einfach vom Spaß sozusagen.
Und genug Leute sind hinkommen, hast du schon
gesehen? Ja, wir waren super. Wir waren nämlich in der Eingangshalle genau bei dem, also wenn man die Eingangshalle verlassen will, da war so ein Einbahnsystem, also eine Tür war zum ins Rathaus reingehen und eine war vom Rathaus Innenhof rausgehen und wir waren bei dieser Eingangstüre. Das heißt, eigentlich theoretisch mussten alle an uns vorbeigehen. In der Praxis natürlich nicht, weil es dann auch andere Eingänge gegeben hat, aber wir haben sozusagen mal alle erwischt. Und von denen, die halt vorbeigeströmt sind, die sich interessiert haben und geschaut haben, haben dann auch ein Prospekt gekriegt oder waren aktivierbar.
Sehr cool. Hast du selber eine Runde drehen können
eigentlich? Ich habe ja am Samstag eine kleine drehen können und am Sonntag dann am Abend eine längere gedreht. Und es war sehr nett, also meine ehemaligen Standnachbarn, der vom Seeneu, also das ist so ein Location-Based Game, die sind auch extra runtergekommen zu uns und haben Flyer ausgetauscht gegenseitig und so, war wirklich nett.
Nice.
Und die habe ich halt begrüßt und mich gefreut. Und eine neue Firma, das waren die Nachbarn von Seeneu, diesmal dieses Blockadillo-Spiel, also so ein Smartphone-Spiel, Hüpfspiel, der ist auch extra zu uns runtergekommen und dann habe ich ihn besucht und von dem hören sie immer auch das Interview im Anschluss über. Ich habe dann ein bisschen gefragt, wie das ist, wenn man auf Google Play Store ein Spiel launcht, wie viel man davor finanzieren muss und so.
Habt ihr im Rathaus aufgenommen?
Ja, direkt am Messestand. Man hört natürlich hinten die ganze Blärgeräusche.
Schauen wir mal, was Ophonic da leisten kann.
Zum Thema Geräusche noch, also ich weiß nicht, wessen Idee das war. Ich nehme an, von der Game City insgesamt vom Konzept, aber eben die Leute stehen ja Schlange ab 7 Uhr früh, dass sie dann um 9 oder um 10 hinein dürfen. Und da stehen stundenlang Schlange.
Sind um 7 Uhr früh?
Ja, also ich bin um 8 gekommen und da war schon irrsinnige Schlange. Also die haben sich um 7 schon angefangen. Und es ist auch immer wieder, das Rathaus ist ja alt, schön alt, ist über 100 Jahre alt, so alt, schöner, neugotischer Bau heißt das, glaube ich. Ja.
Riesig, hohe Hallen.
Hohe Hallen, ja. Und das ist halt für eine gewisse Menschenmasse ausgelegt. Und die Feuerwehr passt da halt auf, wenn jetzt dann zu viele Leute drinnen sind in der Game City, werden so riesige schmiedeeiserne Tore zugemacht und dann lassen es halt keinen rein. Und dann staut sich natürlich draußen die Schlange. Und wenn dann die Tore wieder geöffnet werden, geht's so wie in der U-Bahn und es stürmt halt wieder so eine 500-schaft Leute hinein. Und die sind dann so dicht gedrängt, da kannst du auch keinen vernünftigen Kontakt aufbauen oder irgendwem was in die Hand drücken. Die spült's rein und endlich dürfen wir zum Automaten und in die 16er-Zone und wo ist das neue Xbox-Spiel und so.
Ja. Ja. Also Xbox One und PS4 waren wahrscheinlich groß vertreten.
Ja, Microsoft hat mehrere so Sachen gehabt. Es gab eine eigene Ab-16-Zone, da wurden halt die Ego-Shooter hergespielt. Far Cry hat halt einen Container gehabt, wo die Leute Schlange standen. Und es war in dem in der Rathaus-Haupthalle, also schon im Festsaal des Rathauses, dort wo der Jungbürgerball ist, wo man die großen Empfänge hat.
Okay.
wenn man das Rathaus von vorne anschaut, im ersten Stock,
das Schöne. Ja.
Und da war eben die Haupthalle, da war jetzt auch eine Indie-Zone, was sehr schön war, mit so kleinen, also für eben wie Schein, oder die waren letztes Mal dort, wie Seenoi, wie dieses Blockadillo, wie Nur, ein paar andere. Die haben sozusagen jeder eine sehr kleine Standfläche gehabt und es war dann so eine Zone junger, innovativer Firmen, was ganz gut gewirkt hat gegen diese großen Konzerne,
das war, die sowieso ein bisschen aufgelockert.
Ja, und vor allem auch, dass die Kleinen einen Platz an der besten Location haben, hat mir sehr gefallen. Sie haben natürlich auch zahlen müssen dafür, aber trotzdem, es war einmal besser, als die irgendwie so an den Rand zu drängen in irgendein Stiegenhaus, wo wir immer waren.
Mhm. Hat es viele Tanzspiele gegeben, wie ich
das ja, mal im, war? Ja, im Hof waren so Tanzspiele und die Leute haben da so Massen immer getanzt. Und, ja. Ich muss auch sagen, ich spiele mein Leben lang eigentlich Computer, also seit ich 7 Jahre alt bin oder so. Aber ich habe mit der Game City an sich jetzt, also außerhalb von meinem eigenen Stand, sehr wenig anfangen können.
Ja.
Am meisten noch mit dem Subotron, also mit den alten Spielen. Übrigens der beste Videospiel, das gegangen ist, war Pong. Die Leute haben wie verrückt Pong gespielt, was für mich alles aussagt.
Ja.
Und weil viele kennen das ja nicht oder haben nie den Original-Pong in der Hand gehabt von dieser 70er-Videospiel-Ära. Und Microsoft hat auf ihren High-End-Geräten, diesen Xbox, ich weiß nicht, 3 oder so, ist Minecraft gelaufen.
Ja, Xbox One ist der aktuelle, genau.
Ja, also... Genau. Und das sagt für mich eben auch aus, du kannst mit sehr primitiver Grafik und mit einfach...
Nicht nur gelaufen, sondern auch gekauft, ja,
wie wir
gesprochen haben.
Eben, also
Die haben auf jeden Fall, auch bei der PlayStation, in meinem Podcast und so gehört, dass es auf jeden Fall, die sich ja auch bemühen, die Indie-Games Plattformen zu bringen, was einfach auch wirklich Sinn macht, weil da teilweise wirklich wunderschöne, kreative Spiele drinnen sind, um auch nicht immer die, weiß ich nicht, schlag mich tot, 40 plus Stunden AAA Superproduktionen spielen.
Ja, die AAA ist eigentlich ein Markt von vielen, aber es gibt Leute, die spielen auch gern Pong.
Ja.
Und für Pong brauchst du wirklich jetzt keinen großen Rechner. Mhm.
Aber ich früher gerne sehr Pong-Tische, kennst du diese Kaffeehaustische,
wo
wo die Bildschirme in den...
Ah, wo sie flach waren.
Eingelassen waren
in
die Tische.
Das war,
mit
cool.
Das war wirklich cool. Hat es nicht aufgegeben, ich glaube in der
Schule. Oh ja, als Schüler hast du da reingeschmissen.
Ich hätte gerne. Ja. Also eine positive Erfahrung alles
im für mich war das jetzt, also hauptsächlich durch den Preis einmal sehr positiv und auch, weil wir jetzt erstmals wirklich schönes Material zum Verteilen gehabt haben. Also schöne Prospekte. Und wir haben schon Ideen gesponnen fürs nächste Jahr, also einfach mehr Tische organisieren und dann so also auch wirklich ein paar Videospielstationen aufbauen mit kleinen Computern. Das habe ich einmal gemacht, aber da habe ich nicht viel Werbematerial gehabt und dadurch war das dann eher kontraproduktiv.
Mhm.
Und ja, also... War auch sehr schön, dass mir praktisch durchaus war der Stand von 4 Leuten besetzt, alle unbezahlt, halt für FSFE kackelt, aber das...
Habt ihr einfach euch gegenseitig
geholfen. Ja, ich meine, es ist ja der ein und dasselbe Tisch sozusagen, schön. Man hilft sich natürlich gegenseitig. Und auch im Prospekt stand ja sowohl meine Firma drauf, als auch FSFE.
Mhm.
Das hat sich super ergänzt.
Sehr cool. Soll ich kurz mal was einschieben?
Ja, bitte. Ha?
Ich schiebe mal ein das Rollenspiel, glaube ich. Das liegt mir gerade noch frisch. Das war am letzten Freitag oder so. Haben wir ein neues Rollenspiel angefangen mit neuem Spielleiter. Und das ist ja immer spannend, weil es war erstens die Gruppe größer.
Wie hieß
eine
das Rollenspielsystem
jetzt? Savage Worlds.
Savage Worlds.
Ja,
ist das so ein Mad Max-Thema? Oder?
Es ist auf jeden Fall jetzt Zeit, weil man hat in seinem Inventory hat man so iPods, Laptops, Handys drinnen und so. Und endzeitig, ich kann es dir noch nicht wirklich sagen, man wird über die eigentliche Welt sind wir relativ im Unklaren geworden. Wir waren in Amerika und gestartet hat unser Abenteuer in einem Bus. Und unser Spielleiter, unser Neuer, hat sich ziemlich Mühe gegeben. Ich habe ganz nur gestaunt irgendwie, wie er dann begonnen hat, seine Utensilien auszupacken, weil zum ersten Mal, wir haben bis jetzt immer nur so Charakterblätter und Geschichte erzählen gehabt.
Okay.
Jetzt sind wir schon eine Stufe weiter anscheinend. Er hat ein Modell von einem Bus gehabt, aus Papier, bedruckt und gebastelt. Und da konnte man eben den Oberteil abheben und dann hat man die Innenseite gehabt.
Ein Playmobil, oder?
Und da sind die Sitzbänke aufgezeichnet und wir haben Spielfiguren gehabt.
Wow, das geht mehr Richtung Brettspiel.
Ja,
haptische.
Es ist zumindest auch mit vom Kampf her dann eher so, dass du dir halt wirklich vorstellen kannst, wo du gerade stehst. Und
cool,
so. Ja, genau. Und nicht nur das, er hatte sogar ein kleines Soundboard mit und Boxen und hat zu gewissen Situationen die richtigen Sounds eingespielt, wie zum Beispiel, wenn wir von Hunde angegriffen oder wenn sie sich genähert haben oder Zombie-Attacke, wenn Schüsse gefallen sind.
Und das, so. Das trägt bei zur Atmosphäre.
Das hat schon funktioniert. Man muss es, und er hat es auch punktuell eingesetzt. Weil natürlich, wenn du jetzt eine Aktion setzt und er ist jetzt durchgehend am Zombie-Gebühr
im Hintergrund,
wird es ein bisschen schwierig, in der großen Gruppe sich miteinander dann auch da abzusprechen auf gemütliche Weise.
Also sozusagen, wenn ein neuer Effekt war, hat er den euch vorgespult, wenn erstmals Zombies waren.
Also. Ja, genau. Also cool. Da hat das.
Und das ist, ich denke, das ist automatisch an diese eine Episode von IT Crowd, wo hat uns ein Rollenspiel. Und der hat dann auch so einen Soundeffekt, was halt die halbe Zeit nie funktioniert.
Es gibt an der Stelle, kann ich auch in eine super Folge von der Sitcom Community, wo sie auch Rollen spielen, dass die sehr witzig ist. Ja, so haben wir dann gespielt. Also man hat am Anfang hat man Charakterbesprechung gehabt, jeder einzeln. Da hat man eine Karte bekommen, in die Hand gedrückt. Die war aber wirklich nicht groß, also kleiner als A5. Das war wirklich nur so ein kleines Kartal. Ja. Und da stehen irgendwie seine Skills drauf und was du halt für Inventory hast. Und in der Charakterbesprechung habe ich irgendwie so meine Vergangenheit erzählt bekommen. Ja. Also Leute, die mitspielen, jetzt kurz weghören, die ist nämlich eigentlich geheim, diese Charakterstory. Bei mir war es so, dass ich irgendwie so ohne Eltern aufgewachsen bin und dann in so Labors, glaube ich, gelandet bin, wo sie Versuche an mir gemacht haben. Also das ist, ich war auf meinem Charakter. Ich bin ein Charakterblättchen auch so mit Wissenschaftlermantel irgendwie abgebildet. Und als Vorgeschichte wurden wir im Dunkeln gelassen. Wir finden uns am Anfang des Abenteuers alle in diesem Bus wieder. Und der Buschauffeur fährt so vor sich hin und dann hat er Spielleiter gemeint, so, jetzt geht's mal los, Leute, was wollt ihr machen? Und ja, habe ich zuerst einmal den Busfahrer gefragt, der war sehr wortkarg irgendwie und dann ist man halt ins Sprechen gekommen und jeder hat irgendwie so seine Rollen einmal ein bisschen und definiert.
Und geht das dann schön streng reihum und der Game Master erteilt das Wort oder plappern alle durcheinander? Oder?
Interessant, das ist bei den meisten Rollenspielen, die wir jetzt so gemacht haben, es gibt immer so zwei Phasen. Es gibt immer so Kampfsituationen, da geht es dann sehr rundenmäßig
zu. Also ist dann ritualisiert sozusagen mit Regeln und...
Genau, und dann gibt es halt so investigative oder so Handlungsphasen und das kann man dann lockerer halten.
Da bilden sich dann Subgrüppchen oder Leute tratschen?
Ja, man sollte schon miteinander immer tratschen, immer zur Gruppe, weil wenn sich wirklich Grüppchen bilden, dann wird es unkonzentriert. Aber da kann man so das Rundenkonzept ein bisschen auflockern. Und dann geht es schon ein bisschen reihum, aber wenn dann jemand was zu sagen hat, heißt es nicht gleich irgendwie so Schweige und so. Du hast jetzt nichts zu sagen.
Ist nicht so, ich erteile das Wort. Und
genau. Und das Kampfsystem, das kann man... Upla. Oh, ist das Flyer schon.
Super wertiger
Flyer. Ja, gleich mal besser, den werde ich gleich einmal, genau. Das Kampfsystem scheint mächtiger zu sein, weil er hat sich der Spielleiter doch ins Zeug gelegt, das irgendwie länger zu lernen. Und da geht es dann wirklich auch rundenmäßig zu am Anfang.
Du hast so schöne D20 würfeln, oder?
Ja, du hast, ich glaube, was haben wir denn gehabt? D6 haben wir gewürfelt, also die ganz normalen, unspektakulär. D8, glaube ich, haben wir auch gebraucht. Und D4 haben wir, glaube ich, auch gebraucht. Und da geht es dann schon. Da wird dann am Anfang jeder Runde, werden die Aktionspunkte halt so gesetzt, das geht nicht nach den Fähigkeiten, sondern per Zufall, nämlich mit einem ganz normalen Spielkartenset und dann wird ausgeteilt und dann reihum, wer das Höchste hat, der darf beginnen und wer das Niedrigste hat, der darf als Letzter agieren. Wobei ich ja natürlich nicht den Vorteil sehe, so als Erster dran zu sein. Ich bin ganz gerne...
Du lässt aber gerne andere.
Wenn ich sehe, so, oi, das Monster, das ist aber schon gefährlich, dann gehe ich doch lieber zurück in den Bus und mach die Türen zu, dann...
schaust das Fenster, was deine Kollegen jetzt draußen
tun. Oder andere Aktionen setze.
Dann wirst du beliebt in der Gruppe.
Ja. Also der Handlungsverlauf, den kann man noch kurz umreißen. Ja. Wir sind dann irgendwie... ich habe mich mit einem Kollegen ein bisschen unterhalten und er hat gemeint, er glaubt ans Übernatürliche und irgendwo an einem Ort soll irgendwie etwas vorhanden sein, ein unsichtbarer Baum oder so und der soll dann auch beweisen, dass es übernatürliche Kräfte gibt und dann lasst uns geht der Motor ein, glaube ich, und wir werden rausgelassen vom Buschauffeur an einer Station, die aber Gott sei Dank dieser Ort ist, wo dieser unsichtbare Ort, dieser unsichtbare Baum Raum sein sollte. Und dann sind wir mal in diesen Drugstore, halt in diese Tankstelle reingegangen. Mhm. Ich habe dort eine Händelkeule gekauft und eingesteckt. Und dann sind wir rausgerannt und der Busfahrer wäre weg und wir sind dann von Hunden und Zombies angegriffen.
Ah. Genau. Und du hast mit der Händelkeule sehr abgewehrt.
Ich wollte den Spielleiter davon überzeugen, dass ich Crocodile Dundee Kräfte habe und die Hunde berühren kann und die beruhigen kann und die Händelkeule von mir abgelegt, auch zur weiteren Beruhigung. Das hat er mir aber nicht durchgehen lassen.
Aha.
Aber ein Kollege von mir hat Gott sei Dank ein Bier in der Tankstelle gekauft. Hat
eine dieses, Flasche, oder?
Ja, genau. Diese vor sich abgestellt. Ich habe die Händelkeule in den Flaschenhals reingesteckt, sodass sie raussteckt. Und ein Dritter konnte dann Händelkeule mit Flasche dann so verzaubern, dass es zu einer Bombe geworden ist, die zumindest zwei oder drei dieser Hunde dann umgebracht hat.
Und Magie funktioniert in dem Spiel, oder?
Es gibt ein Magiesystem. Mm-hmm. Es funktioniert, Magie, ja. Also, und dann ist nach dem Kampf musste man noch zu einem Landhaus kommen und so. Und es hat sich halt so klassisch entwickelt. Aber es war, ich kann es durchaus empfehlen, es hat jetzt sich gut angelassen. Aber
und macht das Spaß, wenn einer kämpft und die anderen dann alle zuschauen sozusagen?
Oder eine Runde geht relativ schnell, wenn du würfelst und dann kriegst du den Schaden oder nicht und dann rennen die anderen. Aber ja, klar, es ist je größer die Runde, desto
mehr Zach.
Ja, und desto mehr muss man sich halt konzentrieren auf das Spiel. Und
was sagst du, ist dann eine ideale Größe? Also das sozusagen
ist nicht Paranoia, waren wir zu 1, 2, 3... zu viert und ich würde sagen, wenn man einen Spielleiter hat und vier Personen,
das ist schon
sehr okay. Ja. Also da waren wir jetzt auch noch, also fünf Personen geht auch noch, super funktioniert. Aber plus,
es wird dann sozusagen immer, man muss sich dann immer besser verstehen sozusagen und mehr disziplinierter sein.
Richtig, also ein Spielleiterin hat gemeint, dass sogar manche handlungsintensive Spiele wären es vielleicht sogar gar nicht schlecht, wenn man da nur zwei Spieler hätte.
Mhm. Weil also ein Master und zwei Spieler.
Ja, weil dann könnte man die Geschichte halt wirklich sehr dicht und, ja, okay, und storylastig erzählen.
Aber ja. Coole Sache.
Ja, weil ich kenne es ja selber von als Spielleiter, man kriegt ja, wenn so viele Köpfe beieinander sind, die alle Blödsinn anstellen, du kriegst ja keinen Handlungsstrang mehr zusammen.
Weil sie gehen sie gegen dein Narrativ vor.
Ja, genau. Wir wollen einmal da was machen, da wollen sie das mitnehmen, das ist komplett unwichtig, da konzentrieren sie sich aber stundenlang.
So
aus
leidvoller Erfahrung, man muss ja nur versuchen, mit einer kleinen Gruppe, also zwei plus Italienern, durch Wien zu gehen. Irgendwie mit egal welchem Ziel. Ne?
Alle Richtungen sind davon.
Genau, es wird schwierig. Planung impossibile.
Ja, das war so weit von Savage Worlds. Ich werde weiter berichten. Wir haben sowieso jetzt noch in Zwischenplanung, dass wir uns einem wirklich klassischen Rollenspiel nähern, nämlich Warhammer.
Oh, okay.
Ja, dann kann ich da weiter erzählen.
Ja, ich kann ein paar lustige Schwenke von der Game City noch erzählen.
Ja.
Ja, und also ich hoffe, es hört jetzt keiner von den FSE-Typen zu, die dort waren. Ich werde keinen Namen nennen, aber halt Dinge, die mir aufgefallen sind. Und zwar, wenn man einen Messestand hat, der, wie soll ich sagen, neben einem Tor liegt, also wo sozusagen schon eine Strömungsengstelle ist und sich dann natürlich der Druck oder die Geschwindigkeit erhöht, auf jeden Fall die Menschen dichter gepackt sind, dann hast du halt interessante Phänomene und die sind mir bei meinen alten Messeständen nicht so aufgefallen, weil die halt nie an so einer Engstelle waren, sondern da war immer genug Platz zum Vorbeigehen. Und jetzt war das halt so, es ist natürlich einerseits leiwand, weil du hast sozusagen, alle Leute müssen an dir vorbei und du kannst wirklich, es entgeht dir kaum einer, du kannst jeden anquatschen, also auch wenn du hinterm Stand stehst, kannst du sagen, ah, der schaut anquatschbar aus, mit dem rede ich und so. Ne? Aber andererseits, es ist zum Beispiel das Phänomen, wenn jetzt jemand wie ich, also der schon ein Wampen hat, sich jetzt umdreht, sozusagen mit dem Rücken zum Publikum steht und über den Tisch gebeugt mit jemandem redet, der hinterm Tisch sitzt, ja, weil man halt irgendwas Internes zu besprechen hat, dann erzeugt das so einen Mordstrom wie einen Tragflächeneffekt, ja, das heißt, die kleinen Menschen, Besucherstromteilchen,
die werden verdrängt.
Die werden verdrängt und machen einen riesen Bogen um den Stand. Müssen sie ja, weil sie müssen an dem vorbeikommen, ne? Und wenn du jetzt unbezahlte Mitarbeiter hast, sozusagen, die musst denen halt dann sehr höflich sagen, ja, vielleicht ein bisschen woanders, ja, da könntest du dich ein bisschen woanders hinstellen und ja, und dann, was haben wir noch gehabt? Einer der hat, wie soll ich sagen, der war auch von FSFE und der hat halt sehr gerne geredet und dann auch so philosophische Gespräche geführt. Das
bietet sich an bei dem Thema, ja.
Ja, und dann gleich halt über Software und dann gibt es ja sehr viele so Pseudonerds oder Halbnerds, die erzählen dann halt, dass sie, warum sie jetzt Linux wieder gelöscht haben, weil halt die Spiele doch nicht so leibend sind, aber ihre persönliche Meinung zu Steam und fangen halt an quasseln, ja. Ja,
und da hat jeder dazu, hat jeder Meinung,
genau,
bei den Spielen
da. Ja, und man freut sich und andererseits, ich sehe, okay, ich habe da jetzt zwei Tische, das ist mein ganzer Stand, ja, und ich möchte natürlich einen gewissen, wie soll ich sagen, Umsatz an Kontakten pro Minute haben. Und der Kontakt kann nicht sein, dass ich wem einen Zettel gebe oder in ein Gespräch verwickle. Aber was ich nicht will, ist, dass da einer, der jetzt sicher keinen Programmierkurs bei mir kauft, stundenlang den Stand blockiert.
Ne? Da kommt Horst der Menschenfreund.
Und Horst der Menschenfreund hat er sich gleich einmal...
sich dann schwer.
Ich zitiere wörtlich aus Gespräch zwischen Horst dem Menschenfreund und freiwilligen, unbezahlten FSSE-Mitarbeiter. Horst der Menschenfreund... steht da nicht um, ich muss da Dings verkaufen.
Oh, wow. Und,
unbezahlter Mitarbeiter, ich zitiere, ich kann gehen auch, Horst der Menschenfreund, bitte geh. Okay. Ja. Na, aber hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst und besagter Mitarbeiter hat das unglückliche Talent gehabt, so den innate Ability, die er wahrscheinlich selber nicht gewusst hat. Er hat Spinner angezogen. Also das war ein Wahnsinn. Du hast bei jeder öffentlichen Veranstaltung hast du die gewissen Prozentsatz, geht ja gar nicht anders, von, sagen wir, verhaltensauffälligen Leuten. Die freuen sich halt, da dürfen es gratis rein und die sitzen wahrscheinlich zu Hause, haben den ganzen Tag niemand zum Reden oder keine Ahnung, sind halt aus, wie soll ich sagen, aus eher bedauernswerten Situationen und jetzt muss da jemand freundlich hinter dem Messestand stehen, ne, und freundlich sein und mit dem reden und das nutzen die schamlos aus und erzählen da halt, wo Gott wohnt und was gestern passiert ist und warum die Jugend von heute und in der Tour, ne, und blockieren da den Stand. Ne. Und irgendwann ist man halt da, eh nach dieser Aktion ist man da Kragen geplatzt und ich habe so eine ältere Dame wirklich gerade, dass ich es nicht wirklich körperlich angefasst habe. Ich war so böse auf sie, dass sie dann wirklich von mir zurückgewichen ist und ich habe gesagt, sie tun mir jetzt einen Gefallen und gehen in ein anderes Stockwerk. Ne. Und sie ist dann endlich weggegangen. Und dann hat der von FSF gesagt, Horst, das war jetzt so gerechtfertigt, ich habe nicht mehr gewusst, wie sie los wird.
Na, heftig.
Aber das waren, es sind Ausnahmen, das kommt ihnen am Tag ein, zweimal vor.
Hm.
Und sonst mit den meisten Leuten, also ich finde, wir haben eine richtige Gaudi gehabt.
Mhm.
Es war immer was los, es waren immer Leute, die sich fotografieren lassen wollten oder halt Gespräche oder über freie Spiele oder... Schokos wollten, also es geht immer.
Ja, wie lange hat es denn am Sonntag dann noch gedauert?
Also ja, ich bin dann irgendwann, ich habe dann am Sonntag aktiv gehabt und glaube ich um 17 Uhr habe ich noch eine Runde gemacht und bin abgebrochen und die anderen haben erzählt, sie haben auch nur noch bis 18 Uhr durchgehalten, weil eben 19 Uhr wird dann geräumt.
Da musst du eh abbauen.
Ja, und so. Ist dann am Schluss ja nichts mehr los, da kommen keine Leute mehr rein und die reinkommen, wollen ganz schnell wohin, die haben nicht einmal Zeit, einen Prospekt
die wollen zu nehmen. Die wollen vorgeplanten Tour.
Ja.
Ja, was noch sonst so,
GameCity,
so
immer eine Reise wert, ja.
Mhm.
Also bis zum Spielen programmieren stand. Und habe ich erzählt, es wurde klassische Musik gespielt.
Wirklich?
Wie die Leute hereingekommen sind, ja. Ein Cello und eine Geige und die haben das Mario-Thema gespielt und auch andere Videospielthemen. Und das war sehr schön, weil die Leute werden dann endlich von der Feuerwehr reingelassen, ne, und strömen so rein, sind ganz neugierig und dazu gibt's dann halt so ein getragenes Cello, sondern haben sich sehr viele auch so einen Kreis gebildet und die dann fotografiert und sind extra auch immer, wenn dann Cello gespielt wurde, haben sozusagen haben sie die ganzen Computer verlassen, um eben das Klassikkonzert zu genießen. Aber es hat eine sehr edle Stimmung geschaffen sozusagen. War
ja.
Sehr nett und die Leute, ah Mario! Und so, ja.
Und schön man eingestimmt halt, und ja. Relaxed, sehr schön.
Cool.
Ja.
Ja.
Ich bräuchte circa 2 Wochen Urlaub, um jetzt die ganzen Sachen von der Game City zu für Presse arbeiten und Artikel schreiben und so Zeugs, aber
wird sich halt alles hinzahlen, bis ich das wirklich gemacht habe.
Gut. Ich habe noch 2 kurze Themen, die ich noch anschließen kann. Ich habe mir klarerweise das jetzige Comic-Film-Pflichtprogramm Sin City 2 angeschaut. Also den ersten Teil gesehen.
Ist im Kino jetzt, oder?
Ist jetzt gerade im Kino.
Nein, ich kenne jemanden, also, der den ersten Teil gesehen hat.
Genau.
Ja. Und das ist ja so schwarz-weiß, Farbmisch und so.
Sin City ist von dem Autor, also die Comicvorlage Frank Miller. Frank Miller kennt man, das ist auch ein Zeichner und Autor von Batman, von den dunkleren Varianten. Und ja, da gab es schon vor Jahren einmal einen Film mit ganz eigener Ästhetik, den Rodriguez, den kennt man, der hat schon so Filme gemacht wie Desperado oder
Machete
von Dusk Till Dawn. Also
seine
ein guter Kompagnon
von Unbrutalitätsverdacht.
Ja, 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 da ist immer gerne blutig, ein bisschen comichaft. Er zitiert gerne oder macht selber gerne so 70er-Jahre-mäßiges Exploitation-Kino, also so wirklich auf extra trashig produziert. Nicht umsonst ein guter Freund von Quentin Tarantino. Das war ja ein gemeinschaftliches Projekt von ihnen. Und wie ich jetzt mittlerweile erfahren habe, hat er auch einen eigenen Fernsehsender, der Rodriguez.
Aha.
Und darauf produziert er auch eine eigene TV-Serie. Die muss ich mir allerdings noch anschauen. From Dusk Till Dawn, die Serie.
Also ah, okay.
Ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig wäre. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, um es reinzuteasern. Sin City war damals ein großer Erfolg.
Und weil es eben eine Sin City 2.
Richtig. Und der erste Teil war schon ein zumindest eine Augenweide.
Weil
eben eine sehr starke Schwarz-Weiß-Comic-Ästhetik mit ganz wenigen Farbklecksen. Also es war vielleicht einmal eine Person herausgestellt oder ein bestimmter Charakter, und du hattest wirklich so eine Verfremdung, die man, wenn man zum Beispiel 300 gesehen hat, dann hatte man auch so ein Gefühl, so der Zack Snyder hat das auch sehr gut gemacht, da wird eine neue Ästhetik geschaffen, das ist jetzt nicht mehr normaler Film, das ist schon wirklich eine gute Mischform zwischen Comic und Film. Und beim zweiten Teil, also soweit kann ich das jetzt schon mal erzählen, ist diese Ästhetik, ist einer der Filme, wo das 3D voll durchschlägt und sinnvoll ist und diese Ästhetik noch einmal auf die Spitze treibt, er ist wunderschön anzuschauen.
Also okay.
Man sitzt da und von der ersten Einstellung bis zur letzten, weil ich mir gedacht,
schön.
Da besonders auch, er hat dann gespielt mit so abstrakten Motiven, also es hat dann teilweise wirklich wie einzelne Comicbilder, wie Panels, wie ein bewegtes Comic ausgesehen. Und dadurch, dass dieses 3D auch so ein bisschen schichtenweise zum Teil aufgebaut war, hat es doch wirklich das Gefühl, in so ein Comicbild hineinzuschauen.
Cool, ja.
Also das war auf jeden Fall gut. Was kriegt man sonst geboten? Naja, Sin City ist nicht so da, ist nicht berühmt für die super komplizierten oder aufschlussreichen Storys. Du hast eine Stadt, wo das Verbrechen regiert, wo es korrupte Politiker gibt, okay, soweit so unoriginell. Und dazu immer so männliche Protagonisten, Privatdetektive, Verlierer, die irgendwie in der Bar abhängen und sehr viel Alkohol trinken und die dann immer dann am Anfang so gerne in Einstellungen gezeigt werden, wie sie im Auto sitzen und sagen, ich bin schon seit Jahren in dieser Stadt, um meine Probleme zu vergessen. Heute wird wieder ein Abend. Also es ist ein Film-Noir-Setting.
Okay, und das Comic-Noir.
Ja, Comic-Noir und Comic, in dem es sitzt, ist eine gute Kombination, weil das Noir-Genre wirklich auf die Spitze getrieben wurde. Ja. Ja, man sieht einige Schauspieler vom ersten Teil, der Mickey Rourke spielt wieder mit einer super Maske, der schaut wirklich so furchterregend aus. Der Bruce Willis spielt mit, die Eva Green spielt eine Femme Fatale, die war auch sehr, sehr gut eingesetzt. Der Lewis John Lewitt, glaube ich, heißt er. Und der erste Teil war ja so episodenhaft aufgebaut. Dieser hier auch, aber weniger episodenhaft. Du hast eigentlich eine schöne große Haupthandlung und noch eine zweite große Geschichte. Und am Anfang gibt's noch eine kleine Episode, aber mir ist dieser jetzt schon viel geradliniger vorgekommen. Ja. Und wie gesagt, also wenn man auf diese typischen Film-Noir, Comic-Noir-Sachen ultra brutal umgesetzt und halt mit diesen typischen Bar- Gangster-Klischees mit illegalen Pokerrunden und Schlägern, die auftreten und Striptease-Tänzerinnen, die lange Rachepläne schmieden, dann kann man sich das anschauen.
Ja, okay.
Also wie gesagt, ist die Handlung, aber das ist einer der wenigen Filme, normalerweise bin ich unverzeihender gegenüber Handlungsmängel. Ja? Ich möchte schon ein bisschen gefordert
werden. Du bist jetzt nicht wegen der Handlung hingegangen.
Ich bin nicht wegen der Handlung hingegangen und ich muss sagen, dass die Ästhetik ist einfach wirklich so wunderhübsch und die Musik, das haben sie echt also so gut hingebracht.
Das sind sie
die
zwei. Ja.
Ganz wenig. Also manchmal hat man so ein bisschen, ich glaube, das ist so ein bisschen Uncanny Valley, manchmal kippt's von super stylisch auf, das schaut jetzt aber komisch billig aus, aber das sind dann ganz wenigen Augenblicken und ich weiß nicht, das ist so ein bisschen ein Klappbildeffekt im Gehirn, das gerade nicht funktioniert. Ja. Ja, das war so viel zur Sin City 2. Und zur Abrundung kann ich noch erzählen, etwas ganz Leichtes, das ist schnell erzählt. Eine Erfolgsserie, die Netflix voriges Jahr, glaube ich, gestartet hat. Orange is the New Black.
Ja, über so Frauengefängnis, oder?
Über ein Frauengefängnis, genau. Und hat mich überrascht. Ich habe es mir eigentlich so lange ignoriert. dann angeschaut und jetzt bin ich schon in Staffel 2 und muss sagen, ein durchwachsenes Erlebnis, aber nicht schlecht. Was ist die Grundhandlung? Es geht um die Piper Chapman, die eigentlich in New York mit einem braven Typen, der in American Pie eben die Hauptrolle spielt, den sieht man eh, sie ist so ein braver Typ, die ein sehr beschauliches, bürgerliches Leben, und sie möchte, glaube ich, mit organisch produzierten Cremen oder so durchstarten mit ihrer Freundin. Und so werden überraschend von der Polizei aufgesucht und sie wird ins Gefängnis gesteckt für ein Verbrechen, das sie vor über 10 Jahren mit ihrer damaligen Freundin und Geliebten begangen hat. Sie hat nämlich Geld für einen Drogendeal geschmuggelt. Mhm. Ja, das hat sie überraschend getroffen und jetzt kommt diese Piper Chapman in das Frauengefängnis und wird dort aufgenommen. Warum, wo ist die, also von der ersten Staffel kann man erzählen, was ist die Erzählung davon eigentlich? Jemand, der sich selber so für einen Gutmenschen hält und eigentlich alles richtig machen wird, wird halt in die harte Realität des Gefängnislebens geworfen und damit konfrontiert, dass es halt nicht immer so einfach ist, die richtige Entscheidung zu treffen, wenn es auch teilweise wirklich ums Überleben geht oder sich zumindest halt das Leben so zu gestalten, dass man dort halt nicht untergeht. Ja? Mhm. Und es werden die Geschichten erzählt vom Gefängnispersonal einerseits und von den Insassen. Und was vielleicht ganz interessant ist von der Dramaturgie her, pro Episode gibt es sogenannte Flashbacks, die sich immer um einen Charakter der Insassinnen oder so dreht.
Also wird sozusagen ein Zoom auf ihre Story.
Genau, also wie das Verbrechen passiert ist, was sie gemacht haben. Oder bei Charakteren, die vielleicht näher beleuchtet werden, werden sogar nur Stücke von dem Leben gezeigt und später wird das irgendwann wieder aufgegriffen.
Und erkennst du irgendeine Systemkritik am amerikanischen Justiz- oder Klassensystem?
Das ist eine Dystopie, kann man schon mal sagen, weil die Obermanagerin, da sieht man, hat sich ein Mercedes gekauft, irgendwie anstatt die Einrichtung zu verbessern, also Veruntreuung. Der Bit-Counselor, der Hauptbetreuer, der dort ist, hat eine extreme Lesbenfeindlichkeit und lässt da auch die Leute. Die Polizisten, der eine Polizist, der dealt mit Drogen in dieser Ding und
in der Anstalt.
Und das Bemerkenswerte, wenn man's schaut, von der Ästhetik her, oszilliert es immer zwischen sehr, sehr witzig und total dystopisch, traurig, schier. Ja. Und das kann einen, das stößt mir manchmal unangenehm auf.
Also härter als Wietz jetzt sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich habe jetzt Wietz nicht bis zum Ende gesehen. Ich weiß nicht, wie hart es wird. Aber hier sterben auch Leute und es werden Schicksale erzählt, die wirklich nicht lustig sind. Wie gesagt, es wird teilweise so der Ton erzählt, zum Beispiel machen sie da so eine Weihnachtsaufführung und dann treten die Einzelnen, lassen sich casten und dann sieht man so, wie die Einzelnen beginnen zu singen und es ist fast so wie Malcolm mittendrin, irgendwie so ha 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 und dann schwenkt es aber irgendwie um, dass sich jemand irgendwie, keine Ahnung, dass ein Selbstmord vorgetäuscht wird und sich jemand umbringt da drinnen. Also ich möchte jetzt nicht allzu viel vorwegnehmen, aber das ist so der Schmäh der Geschichte. Der dritte Faktor, den sie natürlich einbauen, wie das bei jeder Netflix kann man nicht sagen, aber HBO und amerikanischen Serie ist, es wird doch knallharter, halt der Sex zwischen Insassen, Sex zwischen
den... Die sind dann hauptsächlich weiblich
miteinander. Ja, genau, weiblich miteinander, Polizisten und Insassinnen und ein bisschen noch in der Außenwelt wird gezeigt, da sieht man aber nicht so viel. Ja. Und am Anfang wollte ich
mich... Eine Serie für Erwachsene sozusagen.
Definitiv eine Serie für Erwachsene. Gut erzählt, mir fehlt ein bisschen der große... Also es ist auch wieder, die war ja da, hat man eher das Gefühl, das will auf nichts hinaus, sondern die Charaktere sind stark, sind gut auserzählt und ausgeschildert und man kann es jetzt gut vor sich hinschauen, aber das könnte jetzt ewig so weiterlaufen. Also das ist irgendwie so die Kritik, die ich an diese Serie bringen kann. Abgesehen davon hat sie mich bei der Stange gehalten und es ist es ist gut gemachte erwachsene Unterhaltung. Ja. Sollte aber darüber hinaus nicht allzu viel erwarten von der Serie. Aber das ist schon genug eigentlich. Okay. Außerdem hat man, ich meine, was das amerikanische Serientum ja jetzt gut heraus hat, ist Charaktere gut im Graubereich zu lassen. Das heißt, du hast einfach die Polizisten, die dann streckenweise gut sind, dann wieder toll ins Böse kippen.
Seit The Wire wissen wir ja, es gibt keinen Schwarz und Weiß.
Ja, ne? Genau, es gibt nur das Grau und gerade bei der Haupttypin, die immer so, so blaue Augen, blondes Haar und immer so auf Prinzessinnenhaft. Und die diese Charaktere brechen sie dann auch ziemlich gut. Mhm, ja, also die macht durchaus also eine Veränderung
zu. Du würdest gut am Sofa unterhalten.
Ja, das kann man durchaus machen. Ich weiß jetzt, warum die Leute, ich kann gut verstehen, dass das Reden von sich gemacht hat.
Ja,
das Thema ist auf jeden Fall behandelt. Man sollte aber keine jetzt... es hat seine berührenden Momente und mir ist manchmal eben der Umschwung von lustig auf ernst zu schnell vorgenommen und die dunklen Seiten dann kommen vielleicht dann manchmal, ich würde nicht sagen zu kurz, aber sie gehen dann trotzdem unter, weil es einen fröhlicheren Ton dann kurz später wieder aufwirft. Ganz komisch.
Und lustige Sachen hast du aber auch.
Sozusagen. Ja, definitiv. Ja. Also, weil natürlich, es bietet sich an, man kann ja die harmlosen Sachen, wie wenn man irgendwer möchte eine Decke haben, damit es ihm wärmer ist und dann... Es ist ja eigentlich, du hast es vom serientechnischen Erzählen eine günstige Situation, weil du hast eine fixe Crew, eine Laborsituation. Ja. Sollte mal etwas langweilig werden, kann man neue Insassen reinbringen. Also das funktioniert und da, diese Mechaniken haben sie gut ausgereizt. Ja. Manchmal passt mir der Ton der Serie nicht so, aber man kann sich es auf jeden Fall gut anschauen. Ist eine Unterhaltungsempfehlung. Also nicht großartig, aber gute Unterhaltung. Gut.
Ja, in diesem Sinne.
Verabschieden wir uns, weil wir müssen eh Zeit sparen. Es ist schon eine Stunde acht.
Und wir haben noch sehr viele Interviews.
Das heißt,
Interviews unser
Budget,
auch,
2 Stunden Budget wird schon.
Interviews kriegen Sie auch extra, also wenn Sie nur eins hören wollen, einfach auf die Shownotes-Seite schauen unter biertaucher.at, Folge 177, sind auch die Interviews dann einzeln verlinkt.
Ja, schön war's, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Okay. Musik hinterleben Sie auch?
Moment, ich nehme jetzt auf. Okay, jetzt recordet. Okay. Interview 10.10.2014, Dr. Werner Müller,
Geschäftsführer der Pfarrei im Fachverband Film- und Musikindustrie und im Verein für Antipiraterie der Film- und Videowirtschaft.
Okay, das ist ja die erste Demonstration gegen Ihren Verein, der Sie beiwohnen?
Ja, also in dieser Form auf jeden Fall ist Demonstration vor der Wirtschaftskammer, ist es die erste, ja.
Okay, war damit zu rechnen?
Das ist jetzt eine überraschende Frage, eigentlich nicht unbedingt. Ich meine, es hat natürlich Mails gegeben, es hat Angriffe auf unseren Webserver gegeben, das ist aber alles nicht so besonders, weder besonders neu noch per se besonders dramatisch. Ich meine, wenn man in dem Feld tätig ist und wenn man die Blogs liest, die natürlich teilweise auch unfreundlich sind, es gibt auch Netztrolle, es gibt solche, die sich kritisch äußern, bei denen, die sich kritisch äußern, soweit es unsere Zeit erlaubt, versuchen wir eine Antwort zu geben. Bei denen, die natürlich nur Fuck you schreiben oder sonst was Unfreundliches, geben wir keine Antwort, die löschen wir. Ist auch ein bisschen kindisch, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt da sitzen und zum Weinen anfangen, wenn wir eine Mail kriegen, das Fuck you schreibt, das löscht man dann und es landet halt im Spam-Ordner. Aber dort, wo jemand quasi kritisch schreibt oder argumentieren will, schreiben wir zurück, soweit das möglich ist. Was man nicht machen, ist twittern, auf dem einfachen Grund, weil wir die personelle Kapazität nicht haben, dem müsste man sich tatsächlich ernst. Wenn man das macht, muss man es ernsthaft machen, dann haben wir die Zeit nicht dazu. Es ist ja, man macht nicht nur Antipiraterie, das ist eins der Felder, wir machen vieles andere. In der Film- und Musikindustrie logischerweise, Antipiraterie ist halt eine Aktivität.
Kann man sagen, jetzt nur von dem Antipiraterieverein, wie viel Manpower hat der, also wie viele Leute?
Das ist eine sehr kleine Einheit, das ist ein Anwaltsbüro und im Wesentlichen bin das ich.
Okay, und die das Unterstützungsumfeld, das den Verein finanziert?
Ja, der Verein sind Verbände und Unternehmen der Film- und Videowirtschaft, die wesentlichen Verbände, der Kinoverband, Verleiher, Einzelunternehmen. Also ein sehr von breiter Mitgliedschaft getragen, aber operativ ist es im Wesentlichen eine sehr kleine Einheit.
Können Sie nur ganz grob die Mitgliedszahlen sagen, sind das einige Tausend?
Oder nein, nein, oder? Aber nein, das sind, wenn Sie die Organisation und die Mitglieder zusammennehmen, sind das 40, 50. Okay. Ich meine, man muss das sagen, einige Tausend, wir haben so tatsächlich 4000 Mitglieder in der Film- und Musikindustrie, aber erstens einmal betrifft der Bereich Antipiraterie jetzt primär den Bereich Kino und seinem kleinen Teil vielleicht im Bereich Fernsehen. Mhm. Ich meine, international mag das anders sein, weil wie wir wissen, ist Game of Thrones auch ein glaube ich, ganz gern gesehenes Ding auf den diversesten legalen und illegalen Portalen. Aber sag ich mal, im österreichischen Markt reden wir natürlich nur von den Kinoverleihern und von jenen Unternehmen, die im Kinofilmbereich tätig sind, und das sind natürlich bedeutend weniger. Also da gibt es halt auch nur de facto, sag ich mal, 50 Firmen, 100, wenn man es jetzt auf ganz bis ganz klein, die wirklich im Kinobereich tätig sind. Und daher entsprechend ist auch die Mitgliederzahl. Und die Vereine, die mit bei den Verleihern, ist die Situation logischerweise ähnlich. Ne? Es gibt nicht so viele Verleihunternehmen in Österreich. Also es ist durchaus logisch, dass wir jetzt nicht 1000 Mitglieder haben, weil wir halt die Branche hier vertreten und die ist tendenziell nicht 1000 in dem Bereich.
Und das spricht aber sehr für
ganz den kurz Verlag. Schon über. Dreh das mal ab, das ist nicht schlecht. Ja?
Und der Verein hat jetzt sozusagen, wie sehr schätzen Sie die im Prozent jetzt die Rolle ein des Vereins beim Netzsperrengesetz, also bei der gesetzlichen Durchsetzung? War das allein die Leistung vom Verein oder haben da schon andere?
Naja, also gesetzliche Durchsetzung ist jetzt terminologisch ein bisschen
also
falsch.
Sagen wir so, dass
die Haftung der quasi Intermediären, die gibt es ja im Gesetz, die ist im Urheberrechtsgesetz drin, es war auch immer unter. Und OGH hat immer schon festgestellt, dass ein Internet-Service-Provider, der Access-Provider, primär davon, dass er grundsätzlich ein Intermediärer ist, dass er unter bestimmten Umständen haften kann. Das ist halt dann ausjudiziert worden, in dem konkreten Fall Kino.to. In der Zwischenzeit, wie man weiß, ist Kino.to, sind die Betreiber dann zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden in Deutschland. Und hier hat halt dieser Prozess, der eigentlich auf eine einstweilige Verfügung gegangen ist, über 3 bis 4 Jahre gedauert. Und ist dann zum Europäischen Gerichtshof gegangen, von dort wieder klarerweise zurück an den OGH. Und der OGH hat entschieden, der EuGH im März, der OGH, die müsste so dran dürfte werden. Ja, der hat entschieden und aufgrund dieser Entscheidung war es quasi erst möglich, operativ etwas zu machen. Wir sind ja nicht das einzige Land, wo es das gibt. Pirate Bay ist in 7 Ländern gesperrt worden beispielsweise. Also das ist ja, all das Verfahren fußt auf dem sogenannten Artikel 8.3 der Infosoc-Richtlinie. Es ist die Copyright Directive, also quasi die rechtliche Basis für das europäische Urheberrecht. Und die stellt halt sehr allgemein die Haftung der Intermediären, also der Internet Service Provider, für bestimmte Dinge fest, die alles Mögliche sein können. Ich meine, Sperren sind ja in dem Sinn deswegen auch nicht so vollkommen utopisch, als wenn Sie, was Sie bei StopNet fragen, was passiert denn dort mit unseren Anzeigen bei Kinderpornografie oder dergleichen, die schicken wir weiter zu den Providern und die sperren das. Und das haben sie immer schon gemacht. Das betrifft Malware, das betrifft auch Kinderpornografie und das betrifft Rassismusseiten. Die sperren die ganz einfach. Oder auch noch nie jemanden aufgeregt und hat sich logischerweise auch niemand beschwert. Also die Erzeuger von Kinderpornografie sind logischerweise nicht demonstrieren gegangen. Das ist eh ganz logisch. Ja, natürlich, es waren Websperren immer ein kontroversielles Thema, weil sie halt immer auch Websperren heißen und nicht Webseiten sperren. Und Websperren sind dann halt immer so ein Thema, wo dann Kinderkeule ausgepackt wird und Zensur und alles das. Das ist halt kontroversiell, wie so vieles im Bereich Urheberrecht. Hat halt Diskussionsstoff mit den diversesten Gruppen. Also derzeit schreibt man ja gar nicht so sehr mit der Zivilgesellschaft, die sich halt da und dort äußert, aber eigentlich mit viel weniger Dringlichkeit und Masse, wie man annehmen möchte. Es sind jetzt nicht hunderte Mails oder tausende, es sind so wie da überschaubar, ja. Überschaubar, durchaus. Das Entscheidende ist eigentlich, was die Telekoms jetzt machen. Die Telekoms haben verschiedene Gesichtspunkte dazu, die decken sich aber nicht notwendigerweise mit euren. Also auch die Telekoms, wenn ich sie mal interpretieren darf, steht mir nicht zu, aber tue ich halt, weil wir führen ja mit denen auch Gespräche. Ich meine, die wollen im Wesentlichen keine Kosten haben. Und sie wollen im Wesentlichen nicht verantwortlich sein. Das heißt, sie hätten es ganz gern, wenn ein Gericht oder ein Regulator irgendwie sagt, das sperrst und das ist es. Damit haben sie die weiße Weste. Ansonsten ist ihnen das Thema insofern relativ wurscht, weil man nicht vergessen darf, dass die Telekom selbst ja auch Betreiber von Content-Seiten sind. Wenn sie sich heute A3, die Hutchinson-Seite anschauen, die haben relativ massiv auch Filmcontent dort. Gewissermaßen hat man dann plötzlich zwei Hüte auf, ne? Also ich will jetzt den Telekoms auch nichts unterstellen, für die kleinen Telekoms mag das ein Problem sein, aber die kommen derzeit ja gar nicht dran, weil derzeit quasi der Streit auf gerichtlicher Ebene sich ja noch auf der Ebene der 8 Großen abspielt, die quasi 90-95% des Marktes abdecken. Ja, und da ist es halt ein politisches Strategiespiel, wer halt, ob die dann irgendwann sperren werden, sie haben es ja schon getan, allerdings nur mit DNS-Sperren, was aus unserer Sicht nicht ausreichend ist, und oder ob sie es dann tun, in einem strukturellen Vorgehen, über Industrievereinbarung oder wird man sehen. Ich meine, das ist alles noch im Laufen, aber im Grundsatz gibt es eine klare Rechtslage dazu. Die ist jetzt eindeutig und die ist auch nicht wenn man so will, nicht so besonders überraschend. Das hätte man vor, also spätestens vor einem Jahr hätte man das absehen können. War. Und spätestens seit März dieses Jahres, wo der EuGH gesprochen hat, was ich glaube, dass der österreichische OGH dem EuGH das vollkommen widerspricht, war ja nicht ernstlich zu erwarten. Ne? Es war eindeutig festgelegt, was das europäische Recht sagt. Das ist alles nicht nahe in dem Sinn.
Kann ich Sie so verstehen, dass Sie sozusagen die Rolle des Vereins nicht dazu sehen, also neue Gesetze zu lobbyieren, sondern geltendem Recht zum Durchbruch zu verhelfen?
Also in diesem Fall geht es ganz eindeutig darum, geltendem Recht zum Durchbruch zu verhelfen. Okay. Meine, das Urheberrecht ist natürlich eines, das in Bewegung ist. Da gibt es immer Pro-Strömungen, Kontraströmungen. Bleibt ja auch nicht gleich. Auf europäischer Ebene haben Sie letztlich diese Diskussionen auch rund um Netzneutralität. Was halt alles mit den Themen zusammenhängt.
Aber Sie als Verein versuchen jetzt nicht zum Beispiel einen Gesetzesvorschlag zu beeinflussen?
Nein.
Oder
wir versuchen Gesetzesvorschläge in vielerlei Weise zu beeinflussen, das ist gar keine Frage, aber in diesem speziellen, also ich meine, wir sind ja in Angelegenheiten wie Speicherabgaben und sowas, das ist ja eh bekannt. Ne?
Festplattenabgabe
unter anderem.
Ne? Wenn Sie über Urheber. Das ist jetzt aber der Verein für Antipiraterie.
Nein, das ist mein Verband. Okay. Ja, das ist mein Verband. Nein, eigentlich da geht es primär darum, dass man das, was man so Enforcement nennt, so klingt nicht sehr sympathisch, das ist halt das englische Wort für Rechtsdurchsetzung. Das Wort gilt nicht sympathisch. Enforcement heißt nichts anderes als Rechtsdurchsetzung. Und das ist ja etwas gut. Ich meine, wenn ich mich an den Herrn Lobo erinnere, der in letzter Zeit immer sagt, das Internet muss reguliert werden, wenn ich mich recht erinnere, er meint damit natürlich ein bisschen was anderes als wir möglicherweise, aber er sagt das immer sehr laut und deutlich und im Wesentlichen sagen wir auch nichts anderes. Nur, dass seine Schwerpunkte möglicherweise, damit sie mich ja sicher andere sind als unsere, aber vom Grundsatz machen wir dasselbe. Das Internet ist ein Apparat, ein sehr großer Apparat mit Gutem und Bösem drin. Das wissen wir nicht. Wir sagen ja nicht so, dass ich nicht weiß, was das Internet ist. Ich habe möglicherweise meine erste Webseite gemacht. Da war der Herr Lober möglicherweise noch mit Holzspielzeug unterwegs. Also ich weiß schon ungefähr, was das ist, auch wenn ich etwas älter bin. Ich bin Jurist, ja. Aber ich meine, Regulierung bedeutet, wenn ein Ding mal über 20 Jahre alt wird, ist man möglicherweise erwachsen. Und dann sieht man halt, wie bei allem, was von Menschen geschaffen wird, dass es Guten und zu Bösen taugt. Und das Böse reguliert man halt. Manche regulieren es dann auf die türkische oder chinesische Art. Ich gehe davon aus, dass man es in Europa anders reguliert als in der Türkei und in China. Aber man reguliert. Und im Großen und Ganzen gibt es darüber auch einen Konsens, beziehungsweise ist halt ein demokratischer Konsens herzustellen. Ich sehe das relativ wertfrei. Da gibt es eine gesellschaftliche Diskussion und die gewinnt halt dann wer. Um es mal so sportlich zu sehen.
Sie fühlen sich derzeit auf der Gewinnerseite?
Naja, wir haben das Verfahren gewonnen, das wir 4 Jahre geführt haben mit großen finanziellen Einsatz, großen personellen Einsatz und freuen uns, dass wir es gewonnen hätten. Hätten wir es verloren, müssten wir das so zur Kenntnis nehmen, wie es jetzt die Telekom-Wirtschaft zur Kenntnis nehmen muss, dass sie verloren hat. Wir haben auch schon Prozesse verloren, so ist das nicht.
Eine Frage noch, also derzeit trifft sozusagen Leute, die Filme teilen, oder ja. Haben Sie einen Ausblick, wen Sie als nächstes treffen können? Das Gesetz ist ja jetzt einmal da. Oder glauben Sie, das wird genau in dem Bereich bleiben und werden da nicht andere Industrien ihre Bedürfnisse anmelden, dieses Instrument auch einsetzen zu wollen?
Ich habe offen gestanden, also interessanterweise ist natürlich jetzt Juristengerede, aber wenn Sie sich anschauen, dass der Europäische Gerichtshof macht etwas, es gab auch ein Verfahren bei RTP beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das heißt, was die dort tun, die schauen sich sehr, sehr gut an die Grundrechte, die betroffen sind. Und da hat gerade der Europäische Gerichtshof bei BayreuthB was Interessantes gesagt, also das Recht auf Meinungsfreiheit bei BayreuthB mit den Produkten verglichen und hat gesagt, natürlich gibt es gewissermaßen, gehören Filme oder Musik als Kulturteil auch zur Meinungsfreiheit, aber es ist wie bei einem Baum, quasi die äußere Rinde, das wirklich wichtig ist, ist politische Meinungsbildung. Da ist die Waage zwischen Meinungsfreiheit und quasi Eigentumsrecht geht quasi in Richtung Meinungsfreiheit. Während bei Filmen und Musik, ja, die muss man wohl zur Verfügung stellen, aber es gibt quasi kein Recht auf gratis Musik und Film. Die liegt quasi mehr im inneren Bereich. Und hier ist die Waage, wenn man es vergleicht mit dem Grundrecht der Meinungsfreiheit, halt neigt sich halt zum Grundrecht des Eigentums. Und das hat eine gewisse Logik, nicht? Wir haben das immer so ein bisschen schlapsig genannt, es gibt kein Menschenrecht auf Bruce Willis oder auf Lady Gaga. Natürlich gibt es ein Recht drauf, aber es gibt kein Recht drauf, es gratis zu haben und zu jeder Zeit. Und ich nehme an, die Industrie wird sich dem halt irgendwann, ich bin nicht der Sprecher der amerikanischen Industrie, aber wenn die amerikanische Industrie sieht, dass die Leute Game of Thrones alle gleichzeitig sehen wollen, dann wird die Industrie dafür ein Angebot schaffen. Und ich meine, Netflix wird auf dem österreichischen Markt durchstarten. Also es wird ein legales Angebot geben, das sie irgendwie durchsetzt. Ja, und dazwischen wird es irgendwo in einer Nische immer irgendwelche Leute geben, die hacken oder sich was runterholen. Nicht was runterholen, ist jetzt auch schlecht gesagt. Sich Filme runterholen. Das wird es wohl immer geben. Aber die Frage ist, ist das im Herzen der Gesellschaft? Als quasi als das Marktmodell im Internet, alles ist frei, alles ist gratis oder alles ist in gewisser Weise damit bezahlt, dass man sich ja da Breitbandnetz kauft. Ich hoffe nicht, ich lade alles runter, so UPC-Werbung vor 10 Jahren. Oder gibt es halt legale Angebote und die Illegalen halt irgendwo in einer Nische, so wie es Illegalität halt in der analogen Welt auch in ihren Nischen gibt. Und das wird halt die Zeit zeigen, aber ich bin jetzt eigentlich wesentlich zuversichtlicher als vor ein paar Jahren, weil die legalen Angebote boomen.
Aber noch einmal, Sie sehen jetzt nicht die Gefahr sozusagen, dass sich eine Industrie sich da durchgesetzt hat, Netzsperren.
Nein, also ich glaube ganz eindeutig.
Können, es gibt, dass das jetzt auch andere Industrien wollen.
Der EuGH hat ganz eindeutig in der Kino-TO-Entscheidung Bezug genommen auf Kino-TO, also auf eine bestimmte Art von Seiten. Das sind quasi strukturell rechtsverletzende Seiten. Das wäre, um quasi das andere Ende zu nennen, YouTube eben genau nicht. Nicht? YouTube ist eine Seite, bei der Urheberrechtsverletzungen da und dort vorkommen, aber kein Mensch könnte mit dieser Gesetzgebung YouTube sperren, das wäre nicht möglich.
Wenn ich Sie richtig
weil die Waage der Grundrechte dort anders ausschlägt.
Wenn ich Sie richtig verstehe, als wenn ich jetzt sozusagen Kino.to betreiben würde, müsste ich dort nur genug Creative Commons lizenzierte Filme reintun und die Waage wird sich zurückmelden?
Das ist ein sehr lustiger Ansatz, das habe ich mir auch schon gedacht. Ich glaube, was der Europäische Gerichtshof gesagt hat, er sagt, es genügt, auch wenn auf einer Seite legale Inhalte sind, heißt das nicht automatisch, dass die Seite deswegen legal ist. Die Seite ist quasi in ihrer Gesamtheit zu beurteilen. Es genügt jetzt nicht, dass alle Kinox.to-Folger irgendwie ein Shareware draufstellen und sagen, schau, du kannst bei mir ZIP runterladen. Das wird nicht genügt.
Klingt das nach einem Prozentsatz, dass so ab 80%
legal ist? Nein, das wäre mein nächster Satz gewesen, was der EuGH nicht sagt. Er gibt keine klaren Hinweise darauf, wie diese ab wann es anfängt. Er sagt, im Prinzip ist es, und das ist auch etwas, was die Telekom-Wirtschaft unglücklich macht, das verstehe ich auch teilweise, weil die Telekom-Wirtschaft sagen muss, jetzt muss ich aufgrund einer Beschwerde entscheiden, ist diese Seite wirklich strukturell illegal, ist sie auch strukturell illegal, wenn sie 90% illegale Inhalte hat, oder ist sie das, wenn sie 60% hat, dass das der Telekom-Wirtschaft nicht schmeckt, dafür habe ich auch Verständnis. Das ist aber, so hat es mal der EuGH festgestellt. Und natürlich wird es dann irgendeinen Prozentsatz geben, wo man sagt, da, also wenn der Herr, wer heißt der Chef von Puls4, Trent, Herr Blank, na Blank ist der von Servus, Breitenegger jetzt YouTube klagt, dann macht er das ja nicht mit der Websperrenregelung, sondern er klagt sie wegen einzelner konkreter Urheberrechtsverletzungen. Bei YouTube brauche ich ja keine Websperre machen, weil ich weiß ja, wer YouTube ist. Ich meine, hier geht es ja um Anonyme. Das ist zwar keine Subsidiaritätsklausel, aber wenn wir wüssten, wer hinter Kino steht, dann brauche ich mich nicht an die Telekommunikationswirtschaft wenden. Man darf auch nicht vergessen, die Kino-TO-Leute, die man in Deutschland dann inhaftiert hat, wegen organisierter Kriminalität mit 3,5 Jahren Haft immerhin, sind ja dort nur gefasst worden, weil es einen Whistleblower aus den eigenen Reihen gegeben hat, der irgendwie offensichtlich so schlecht bezahlt war und der dann für ziemlich gutes Geld ausgesagt hat. Also das sind ja Leute, die... Wenn ich mit YouTube ein Problem habe, schreibe ich YouTube an. Das ist kein Problem. Da gibt es ja ganz andere Rechtsmittel in diesem Bereich. Und Seiten wie YouTube oder solche, die sich dem legalen Markt nähern, haben ja meistens auch irgendwelche Art von Prozessen, wie sie mit Urheberrechtsinhabern umgehen, weil die wollen ja auf lange Sicht legal werden oder legaler werden. Und dann gibt es halt einen Teil einer Welt, die konsequent illegal ist und dort bleiben will und die muss man halt erwischen auf die eine oder andere Art. Ich meine, das sind ja keine Gutmenschen, die Kino-TO-Betreiber gewesen. Das braucht man ja nicht unbedingt glauben, dass das hehre Idealisten waren.
Sie greifen jetzt das Kino-TO-Beispiel heraus, aber Sie sehen nicht die Gefahr, dass das sozusagen jeden treffen kann, der solchen und solchen Content hat, nicht jetzt nur einfach an ein Forum, wo Leute ihre Meinung äußern.
Das wird sehr unwahrscheinlich sein, weil bei einem Forum, wo Leute ihre Meinungen äußern, erstens, dass das nicht urheberrechtsrelevant nicht sehr ist, wird die Gewichtung schlichtweg bei der Abwägung der Grundrechte eine ganz andere sein. Das entscheidet, sowas entscheiden dann im Endeffekt, entscheiden es die Gerichte. Dort, wo ich gehe mit ziemlicher Sicherheit davon aus, dass es etliche Fälle geben wird in der Zukunft. Ich bin sehr neugierig, wie die Telekom-Wirtschaft auf die Pirate Bay-Sperre reagiert, die von der IFB eingebracht wird. Es wird sicherlich Fälle geben, wo die Internetwirtschaft sagt, na, die sperren wir nicht, sondern da lassen wir uns auf einen Prozess ein. Damit sind Rechtsfragen dieser Abwägung verbunden. Da wird sich sehr schnell halt die Frage quasi des Overblocking dann stellen. Dann wird man dann irgendwann über die Gerichte wissen, wo die Gerichte in etwa Overblocking annehmen und wo nicht. Es ist halt ein Erfahrungsprozess für alle von uns.
Diese Klagen wird zum Teil der Verein führen oder muss das immer der Einzelne sozusagen?
Ja, der Verein führt es für die Rechteinhaber.
Also für ihre Mitglieder
für machen Mitglieder.
Sie das? Hm? Das heißt, Sie haben nicht die Befürchtung, dass Sie arbeitslos werden oder dass Ihnen Fahrt wird in den nächsten Jahren?
Also ich glaube nicht. Also ich meine, wenn das so wäre, dass wir deswegen arbeitslos wären, also wenn man als Verein seinen Zweck erfüllt, dann ist das ja, wäre das ja eher glücklich, aber sehe ich nicht unbedingt so. Sehe ich nicht unbedingt so. Ich meine, Antipiraterievereine gibt es in ganz Europa, in nahezu jedem Land. Unterschiedlicher Größe und unterschiedlicher Effizienz, aber teilweise auch
gibt's
sehr große.
Gibt es einen Verein der Antipiraterievereine, also so eine internationale Holding?
Nein, aber die sind schon connected in gewisser Weise, aber nicht organisatorisch. Also wir haben gute Kontakte mit Deutschland und Schweiz, wenn wir diesen Raum abdecken und die Probleme auch sehr spezifisch andere
sehen. Aber Sie werden jetzt nicht nach Hollywood eingeladen und kriegen dort Vorgaben?
Nein, muss ja nicht hin, aber auch nicht eingeladen, also keine Sorge. Nicht deswegen jedenfalls.
Okay, ich danke für das
Interview. Gern
geschehen. Okay. Freitag, 10.10.2014, circa 14 Uhr vor der Wirtschaftskammer. Hallo. Ihr seid der?
Martin
und Timo. Martin und Timo, ihr seid hier vor der Wirtschaftskammer. Warum eigentlich?
Ja, wir demonstrieren jetzt gegen die Netzsperren.
Ja.
Ja, wir finden es eine Frechheit, dass der Zugang zum Internet beschränkt wird, nur weil der Verein für Antipiraterie ist. Sehr wird, dass er seine Interessen da geschädigt werden.
Genau, also das spricht gegen die Meinungsfreiheit.
Ja.
Und da kann man nicht einfach nur durch ein Gerichtsurteil und ohne eigentlich richtige Gesetzesgrundlage Seiten sperren lassen, die nicht einmal selber Inhalte anbieten, sondern nur verlinken auf Inhalte. Und das geht nicht.
Und ihr habt den Verein vorher gekannt, vor diesem, also bevor ihr hier wart? Den Verein für Antipiraterie?
Naja, ich habe das medial verfolgt, das mit den Urteilen und so. Mhm. Aber ich habe eigentlich erst aufgrund dieser Netzsperren jetzt eigentlich von dem Verein überhaupt gehört.
Genau, bei mir war es da ganz ähnlich. Also erst durch das, dass es in den Medien aufgekommen ist. Und vorher hat mir der Verein eigentlich überhaupt nichts gesagt und jetzt ist er unsympathisch.
Okay, also ihr würdet ihm nicht beitreten?
Nein.
Okay. Darf ich ein bisschen fragen, ihr schaut noch recht jung aus. Seid ihr noch Schüler oder Studenten?
Wir sind Studenten.
Studenten, okay.
Erstsemester.
Und ihr habt, also, wie soll ich sagen, fühlt ihr euch jetzt in eurer wirtschaftlichen Tätigkeit eingeschränkt, also eure Nebenjobs oder eure Berufe, die ihr mal ausüben wollt? Habt ihr das Gefühl, das hat darauf eine Auswirkung?
Naja, wenn man das als größeres Bild betrachtet, eventuell schon, weil mit solchen Sperren von Streaming-Seiten fängt es an und man weiß ja nicht, wie das dann ausartet. Mhm. Also, und nachdem, ich studiere Software Engineering, freie Informationen sind ein wichtiger Grundpfeiler für Software und für Softwareentwicklung. Also
allein die Existenz eines solchen Gesetzes gefährdet dich sozusagen,
richtig,
wenn es
ja.
dich jetzt nicht persönlich noch nicht betrifft.
Richtig, ja.
Genau, wenn einmal die Grundlage da ist, kann man das dann immer weiter ausweiten. Mhm. Irgendwann ist dann nicht mehr Urheberrechte, sondern eventuell bis hin sogar zur politischen Meinung, ist jetzt noch sehr weit hergeholt, aber...
Naja, nicht einmal so weit, weil...
So schnell jetzt äußern,
gell? Nicht einmal so weit, es gibt auch schon, die ISIS ist im Internet und rekrutiert und wenn man da mal mit politischen Sachen anfängt, dann sind wir eigentlich schon da.
Okay. Darf ich fragen, ihr seid aus Wien oder...?
Aus Niederösterreich.
Niederösterreich, okay. Seid ihr jetzt extra für die Demo herkommen?
Oder nein, wir studieren eher auf der TU. Also.
Okay. Genau. Verstehe. Okay, also danke fürs Interview.
Bitte. Okay, 12. Oktober 2014, Game City. Ich spreche mit Michael Olb von Blockadillo. Hallo Michael.
Hallo, grüß dich. Ja, ich wollte erzählen, um was es bei Blockadillo geht. Blockadillo ist ein Spiel, bei dem man ein zusammengerolltes Gürteltier spielt, das sich zu einem Ball zusammenrollt, auf- und abhüpft. Und man muss bunte Steine damit zersplittern.
Also einen 2D-Plattformhüpfer?
Einen 2D-Plattformhüpfer, ja. Genau. Und die Schwierigkeit ist dabei, es hüpft eben die ganze Zeit auf und ab und man kann es nur nach rechts und links ablenken.
Also es hüpft
und
automatisch,
genau.
Keine Kontrolle über die Höhe des Jumps sozusagen.
Genau,
ja.
Und man muss eben Hindernisse überqueren, es gibt Rätsel, die passiert sind.
Voll noch Intelligenzfrage, das heißt, ich kann das Spiel mit zwei Tasten spielen?
Genau.
Wow.
Ja, also einfach rechts und links in der Bildschirmhälfte drücken. Das ist eine total einfache Steuerung, aber das Spiel an sich wird mit der Zeit immer schwieriger. Also es fängt sehr einfach an, um in alle Spielmechaniken einzuführen, aber wird mit der Zeit sehr, sehr knifflig.
Das heißt, die Level werden dann so komplizierter? Oder?
Genau.
Es gibt irgendwelche Hindernisse? Oder?
Genau. Ja. Es gibt Schalter, die man umlegen muss, die nur mit gewissen Farben aktivierbar sind, die dann Plattformen bewegen, zum Beispiel über einen Lavasee drüber.
Also da kommt es auch sehr auf Timing an, schätze ich.
Ne? Ja, genau. Okay. Ja. Es gibt eine Physikkomponente, das heißt, man kann ein bisschen Kisten hin und her schieben und man kann gewisse Steine auch nur schieben, wenn man die richtige Farbe hat.
Das Gürteltier selber hat eine Masse, also es kann mit seiner, wenn es nur anhüpft, wen in Bewegung versetzen.
Genau, das ist richtig, ja.
Genau. Das Ganze habt ihr mit was programmiert?
Das ist mit Java programmiert.
Java,
sehr mit gut, dem LibGDX Framework, was ja so ein bisschen Gaming-Funktionalität bereitstellt, wie eine Engine ein bisschen. Und die erste Welt hat 40 Level. Kann man sich kostenlos im Moment runterladen im App Store. Ist erschienen am Freitag für Österreich.
Und das ist jetzt verfügbar unter Android oder unter?
Genau, unter Android.
Genau. iOS habt ihr auch?
Noch nicht.
Also nur Android derzeit.
Wir sind im Moment so ein kleines Team, aber wir haben vor, ein Android, ein iOS vorzumachen.
Das ist jetzt rein für Handheld-Geräte, also für Android-Devices. Das ist nicht ein PC-Spiel derzeit.
Nee, im Moment noch nicht.
Genau. Und da denkt ihr drüber nach? Oder?
Ja, wir loten im Moment aus, welche Konsolen bzw. PCs, ob wir es da irgendwie zur Verfügung stellen wollen. Aber wie gesagt, das liegt in der Zukunft. Wir müssen jetzt schauen, dass wir das Android-Release fertig machen und dann schauen wir weiter.
Ist es geplant, dass es langfristig kostenfrei bleibt zum Downloaden oder wollt ihr das dann verkaufen? Also ist das sozusagen nur jetzt die Gelegenheit, das schnell
aufzuladen? Nein, das Grundspiel an sich bleibt kostenlos. Die erste Welt wird man immer kostenlos spielen können. Die zweite Welt kann man sich dazu kaufen und man kriegt dann auf einmal 30 neue Levels mit einmal kaufen. Also ist im Moment Kostenfaktor im Moment 1,80.
Also praktisch so ein Shareware-Konzept.
Genau.
Ganz wichtige Frage, die Screenshots, stellst du die sozusagen frei unter einer Creative Commons Lizenz? Kann ich die in meiner Blog einbauen?
Ja, auf jeden Fall, genau. Okay. Wir haben Presskit auf unserer Seite, blockadio.com/press. Und die Bilder könnt ihr frei verwenden.
Super. Warum sollte man Blockadillo spielen? Also wer profitiert davon? Oder was ist die höhere Mission? Also geht da ganz viel Geld an die Kinderkrebshilfe? Oder tut man da ganz leibende junge Leute wie dich fördern, damit sie nicht studieren müssen? Oder was ist da die
Genau, Sinn? Studiert habe ich schon, aber ich erfülle mit der Spieleentwicklung einen Traum, den ich schon seit Kindesalter im Endeffekt habe. Und jetzt mache ich ihn einfach wahr und habe den Schritt sozusagen gewagt.
Also spielen Sie Blockadillo, erfüllen Sie Michaels Traum.
Genau, genau.
Und du möchtest langfristig auch leben als Spieler.
Genau, ich möchte auch langfristig Spiele machen. Und der Blockadillo ist der erste Schritt. Also wir werden sicherlich keine Millionäre werden mit einem Spiel, aber
Weil
wir versuchen...
Weil du von hier redest, wie viel seid ihr?
Wir sind drei Leute im Team. Ja. Der Dave, der macht die Grafiken.
Okay.
Und der andere macht...
Der
David Barotti macht die Grafiken. Und der andere Engelhardt ist für Sound und Musik zuständig.
Okay, und ihr habt euch auf der Uni gefunden, oder?
Nein, ist ein bisschen komplizierter. Ja. Der Dave und ich sind gemeinsam in die Schule gegangen. Der Dave ist danach wieder zurück nach Ungarn und wir haben uns einige Jahre gar nicht gesehen. Und irgendwann habe ich angefangen, ein Spiel zu programmieren und gesagt, hey Dave, hast du Lust, die Grafiken zu machen? Mhm. Und dann war er sofort an Bord.
Okay.
Und den anderen Engelhardt haben wir über einen gemeinsamen Freund kennengelernt und so kam er dann ins Team.
Also ihr habt einen Grafiker, einen Musiker und einen Hauptprogrammierer.
Genau, ja.
Super. Und habt ihr schon Firma gegründet oder seid ihr derzeit, habt ihr das erste Mal das Projekt gemacht und noch gar keine juristische Struktur drum haben?
Genau, also ich denke, wir sind im Moment im Aufbau der juristischen Struktur, genau, in Gründung sozusagen. Also
ihr habt quasi schon ein Produkt gelauncht, ohne dass es euch im juristischen Sinne überhaupt gibt, ne?
Genau, aber ich meine, es wäre automatisch schon eine GbR in Deutschland, wenn man gemeinsam irgendwie was verkauft oder sozusagen ein Ziel hat.
Und was ist eine GbR?
Eine GbR ist eine Gesellschaft für bürgerliches Recht und das ist praktisch eine Personengesellschaft.
Okay. Aber du bist jetzt auch noch nicht Einzelunternehmer oder so? Du bist noch offiziell Student oder?
Offiziell bin ich selbstständig.
Aber auch schon vorher oder jetzt für das Spiel?
Für das Spiel, genau. Also ich bin durch einen Umzug einfach nach München gekommen, musste dafür sozusagen kündigen, weil der alte Arbeitsort zu weit weg war und ab dem Moment bin ich sozusagen selbstständig gewesen.
Und hast du, aber ist Mortadillo ist das Blockadillo das Projekt, von dem du lebst, oder machst du als Selbstständiger etwas anderes auch noch?
Nee, im Moment mache ich nur Blockadillo und schaue aber, ob ich im Moment vielleicht noch einen anderen Auftrag, irgendwie eine Auftragsarbeit für eine Firma machen kann, einfach, dass ein bisschen Geld reinkommt.
Also du würdest Auftragsprogrammierarbeiten annehmen.
Genau,
Du arbeitest sozusagen als selbstständiger Programmierer. Okay. Und dieses, was du gesagt hast, dass man dann sozusagen die Level dazu kauft von Blockadillo. Gibt es das jetzt schon oder kommt das?
Das ist schon drin.
Und hast du schon welche verkauft? Oder?
Das ist schwierig, weil die Statistiken ein bisschen zwei Tage hinterher hinken, genau. Aber wir haben, ich glaube, jetzt an dem Wochenende so 50, 60 neue Spieler auf jeden Fall schon gewonnen.
Die spielen jetzt aber die Gratis-Version, oder? Die haben schon gekauft?
Die haben es noch nicht gekauft, glaube ich. Ja. Aber wie gesagt, die Statistik hängt ein bisschen hinterher, kann ich vielleicht nach dem Wochenende mehr sagen.
Okay, ja. Aber, also, aber ihr habt jetzt überhaupt Spieler, die Spieler die Gratis-Version spielen?
Genau, und jede Menge bekommen wir, ja.
Okay. Ja. Und langfristige Business-Konzepte wie Ingame-Werbung oder so? Oder
wir haben auch ein bisschen
Werbung im Spiel? Oder keine
wir Ahnung. Haben auch ein bisschen Werbung drin. Ja. Die ist aber so untergebracht, dass sie den Spielfluss nicht stört.
Also das heißt, in die Levels fix eingebaut
sozusagen? Nein, eben nicht in die Levels, sondern zwischen den Levels erscheint die, sodass man in den Levels überhaupt nicht gestört wird durch Werbeeinblendungen oder Ähnliches.
Also eher so in so Status-Screens oder Level-Screens?
Ja, genau. Und wenn einen das stört, dann kann man sich da auch freikaufen, so da, sozusagen davon. Das ist einfach der Preis, wenn man auf Android released, man hat einfach mehr Erfolg, wenn das Spiel erstmal frei ist.
Genau. Kannst du ein bisschen erklären, wie das funktioniert, wenn man auf Android released in dem, was weiß ich nicht, im Play Store?
Im Play Store,
Was muss ich sozusagen machen? Also musst du da eine gewisse Summe hinlegen oder wird das läuft das eine Sicherheitskontrolle? Oder wie war das?
Also im Play Store zu releasen ist eigentlich total einfach. Man muss sich bei Google anmelden als Entwickler. Das kostet einmalig $25. Okay. Also und dann ist man ein Leben lang Entwickler bei Google sozusagen. Und dann erzeugt man ja beim Programmieren das APK, was eigentlich das Spiel enthält an sich. Und das lädt man dann in den Store hoch.
Ja.
Und dann hat man erstmal so eine Entwicklerseite.
Den APK-File könntest du jetzt auf deine Homepage stellen und die Leute jetzt
könnten auch machen, Aber dann müsst ihr beim Runterladen sozusagen Software aus unsicheren Quellen sozusagen zulassen. Genau. Und wenn es dann mal hochgeladen ist bei Google, dann kommt es zuerst in eins von drei Rastern rein. Am Anfang ist es in einem Alpha-Raster. Ja. Und dann kann man eben über eine Google Community das verschiedenen Testern, Alpha-Testern zur Verfügung stellen. Man kann dann Promo-Grafiken, Screenshots, Videos einfügen und diese Store-Seite einfach zusammenbauen.
Okay.
Und die ist auch verpflichtend, also da muss man einige Sachen ausfüllen. Okay. Man muss auch das zum Beispiel...
Aber was mich jetzt interessiert, also okay, du musst deine Store-Seite zusammenfügen mit Content, aber ist irgendwann eine Art Qualitätskontrolle? Du könntest da jetzt ja die Kamera heimlich einschalten oder sonst irgendwelche Sachen machen?
Das gibt's nicht bei Google. Aber da steht natürlich, wenn du das missbräuchlich benutzt, zum Beispiel du machst ein vom Rating her, dass es für alle Leute zugänglich ist, also keine Altersbeschränkung und du hast natürlich dann Gewaltdarstellung drin oder so, dann kann es sein, dass sich einfach aus dem Store wieder rausschmeißen.
Und gibt dir da Google eine Vorschrift, also für welches Land ist, ab welchem Altersstufe?
Nee, man muss sich das eigentlich, die haben so einen kleinen Fragebogen, den man ausfüllt und dann, wenn man manche Fragen mit Ja-Nein beantwortet, dann wird die Einstufung eben immer höher oder niedriger.
Aber das ist rein deiner Messen sozusagen, ob du das ehrlich oder wie du das verstehst.
Ja. Also man ist da relativ frei eigentlich in dieser Geschichte bei Google.
Und schlimmstenfalls bist du dann deinen Account los, oder?
Genau, man kann einfach gesperrt werden. Also wenn man wirklich Missbrauch betreibt, dann wird man einfach gesperrt, genau.
Und du hast auch nicht das Gefühl, dass da jetzt eine inhaltliche Prüfung vom Source Code stattfindet?
Nee, überhaupt nicht. Also
wenn du sagst, die Kamera wird nicht verwendet in dem Spiel, aber in Wirklichkeit verwendest du sie, um heimlich User-Fotos zu machen?
Das funktioniert ja über die Rechte. Das heißt, wenn ich die Kamera im Spiel benutzen möchte, dann muss ich vom User das Recht, muss am Anfang muss das Recht erlauben, Das heißt, ohne das Recht kann ich die Kamera gar nicht benutzen. Das heißt, wenn es am Anfang drinsteht, dass die Kamera benutzt wird und der User klickt OK, dann musst du damit rechnen, dass sie auf irgendeine Art benutzt wird,
Okay, aber angenommen, du schreibst in die Spielbeschreibung, Kamera wird nicht benutzt und dann fragt beim Installieren das Programm dich doch, darf ich die Kamera verwenden?
Das wäre natürlich dann möglich,
Widerspruch macht dich keine Aufmerksamkeit.
Nein, also so eine Inhaltskontrolle gibt es bei Google
einfach nicht. Also du könntest diese Content-Beschreibung im Google Play Store total absurd machen.
Ja, freier finden, genau. Okay. Ja.
Also der User muss sozusagen clever genug sein, dass er auch wirklich diese Rechte dann gescheit setzt.
Ja, genau,
nicht das alles ist abnimmt, richtig. Wie wir jahrelang, jahrzehntelang von Eulers interessiert wurden, immer
auf Ja zu klicken. Okay. Ja, das ist auch irgendwie eine Designschwäche bei Android. Also was ich mir wünschen würde, ist, dass ich selbst bei Android sagen kann, wenn es einfach ein Spiel gibt und es will die Kamera benutzen, dass ich dann sagen kann, nee, für diese Anwendung möchte ich aber die Kamera nicht erlauben. Und das gibt es einfach bei Android nicht.
Ist du kannst nur alles oder nichts
erlauben. Ich kann entweder alles akzeptieren, was das Spiel haben will, oder eben nichts.
Oder versuchen, mit irgendeiner Third Party dann halt die
Rechte
wieder rauszukommen. Ja. Okay, und kannst du erklären, wie das mit dem Businessmodell funktioniert für dich jetzt als Developer? Du sagst jetzt, okay, wenn jetzt ein User, der schon das Spiel hat, den zweiten Level kauft und dann halt, ich weiß nicht, 10 Euro oder so, was immer das kostet, was kostet es?
1,80 für 30 Level
im Moment. Wahnsinn, Und wie geht das? Hast du dazu eine, geht das mit einem deutschen Bankkonto oder also wie funktioniert das Format?
Das ist in der Tat ein bisschen schwierig. Also in Österreich ist es so, ich stelle das in den Google Play Store ein, dann kann ich den Preis festlegen und EU-Recht sagt, dass da die zum Beispiel die Mehrwertsteuer komplett alles in diesem Preis drin sein muss.
Okay, wir haben schon reingerechnet.
Genau, dann richte ich bei Google einen Merchant-Account ein, der eben genau das macht Und wenn
das ist jetzt aber kein Bankaccount, das ist nur vom Google intern.
Ja, das ist von Google intern, genau, ja, ja. Sozusagen ein Berechnungskonto.
Ja.
Und die schicken mir dann alle Käufe, also die überweisen mir das gesamte Geld praktisch von diesen Käufen, die man dann macht. Aber das Problem an der Geschichte ist, erstmal behalten sie die üblichen 30% ein, die alle App-Stores einbehalten.
Ja. Moment, also Google von den, also nachdem die Mehrwertsteuer weg ist, dann bleiben jetzt noch 1,60 oder irgendwas übrig. Und von denen ist nochmal 30% für Google.
Genau.
Das heißt, du bist jetzt bei 70 Cent unten oder was?
Genau, ja.
Und die gehören dann wirklich dir.
Die gehören dann
wirklich dir. Und denen musst du aber Einkommensteuer zahlen, schätze ich.
Genau, ja.
Also je nachdem. Du kriegst jetzt pro Ding 35 Cent.
Ja, genau, man muss das genau überlegen. Und ja. Das Problem mit der Mehrwertsteuer bzw. Umsatzsteuer wird außerhalb der EU richtig kompliziert, weil einfach Google nur als Vermittler auftritt.
Ja, ja.
Und nicht selber diese Steuer abführt. Das heißt, wenn ich in Japan das Spiel verkaufe, muss ich Umsatzsteuer in Japan abführen. Das heißt, ich muss mit japanischen...
Aber, du kriegst aber eine Auflistung von Google, in welchem Land du wie viel verkaufst.
Das bekomme ich, genau, ja.
Okay, ja. Und, das heißt, du musst jetzt eigentlich weltweit Steuer zahlen. Bist du nämlich weltweit steuerpflichtig?
Ja, genau. Deswegen haben wir uns auch ganz genau überlegt, wo wir jetzt Releases machen, weil wir natürlich sonst erstmal einen ganz, ganz schönen Aufwand haben, genau. Aber Google macht ab dem 1.1.2015... Ja. Führt die Umsatzsteuer in alle europäischen Länder selbst ab.
Das heißt, kannst du mir europaweit
genau, releasen. Ja, okay, genau. Okay, ja. Das ist dann schon mal einfacher. Ja. Okay, aber ja, damit haben wir auch viel gelernt bei dieser Geschichte. Also die ganzen steuerrechtlichen Sachen.
Ihr seid zu dritt und ihr verdient jetzt pro den Leuten, die den Level kaufen, verdient sie jetzt dann 50 oder 60 Cent, wenn ich das...
Genau.
Das haben jetzt halt noch wenig Einkommensteuer und sind 70 Cent. Ja?
Ja.
Das ist ja Wahnsinn. Ja.
Ja.
Habt ihr herausgerechnet, wie viele Leute da kaufen müssen?
Wir brauchen jede Menge Downloads, ja genau. Und wir haben deswegen ja auch noch die Werbung drin, die auch noch ein bisschen was
einbringt.
Okay,
ihr habt noch andere
aber da können wir jetzt im Moment noch nicht sagen, wie viel das bringt, ja. Weil bei unseren Tests haben wir natürlich eine kleine Gruppe von
Leuten.
Aber
das könnt ihr ja ohne Google dann
Das ist komplett unabhängig. Ja, ja. Das ist eine andere Firma, mit der wir das zusammen machen.
Genau. Achso, das ist ja auch eine Firma, die dann die Werbung
genau, ja. Okay. Ja, und das ist ganz geschickt, weil die uns auch nochmal Analytics bereitstellt. Das heißt, wir können sehen, wie oft welche Spieler zum Beispiel welches Level spielen. Also jetzt natürlich nicht auch runtergebrochen auf den einzelnen Spieler, sondern in der Statistik eben.
Okay. Ja. So wie Google Analytics bei
den genau. Und das ist sehr interessant. Und da werden wir nächste Woche auch ein bisschen Analyse betreiben, was das Wochenende gebracht hat. Jetzt hier auf der Game City ist es wirklich schwierig, in die Zahlen zu gucken und alles.
Wie sehr bist du zufrieden mit der Game City? Du bist in dem Indie-Bereich?
Ja, genau, ich bin im Indie-Bereich oben.
Ich schätze mal, du hast so um die 600 Euro gezahlt für einen Standplatz?
300 Euro, weil wir nur einen schmalen Stand haben.
Genau.
Mhm. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Also die Tiare Feuchner von Shine Game hat das ein bisschen gemanagt. So
Seid ihr mit Shine befreundet?
Zwischen den Indies und der Game City. Und ich muss sagen, die Organisation war super.
Ja.
Die Location ist genial
und
die Leute sind sehr, sehr freundlich. Also wir haben überwiegend positives Feedback. Also,
und kommen die Leute und wollen das auch spielen?
Ja, sehr viele kommen. Und wir haben auch festgestellt, dass sehr viele Kinder unser Spiel spielen wollen.
Ja.
Und die sind total begeistert. Und
ihr installiert das denen gleich auf ihr Android-Phone? Oder?
Wenn sie eins dabei haben, klar. Wir haben einen QR-Code da oder einen Download-Link.
Ja. Das können die Kinder auch.
Das kriegen sie hin, ja.
Genau.
Und da sind wir sehr froh, weil das ist einfach schön, wenn du da so ein Kind sitzen hast und es ist total
gefesselt
von dem Spiel und dann kommt dieses, so funktioniert das. Und das ist echt, also klasse. Hätten wir nicht gedacht, dass es so für die, keine Ahnung, 8 bis 13
Jahre. Du hättest dein Publikum älter eingeschätzt sozusagen.
Hätte ich älter eingeschätzt, ja.
Hast du irgendein Vorbild, was dich so inspiriert hat zu deinem Spiel, zu Blockadillo? Also welches, also Mario-Hüpfspiel oder irgendein Klassiker?
Es gibt einen uralten C64-Klassiker, der heißt Trillion. Und das ist ein ganz ähnliches Konzept. Und natürlich ist es auch eine Mischung aus Pong und Breakout. Diese alten Blockbreaker sind einfach total Vorbild von Blockadillo.
Jetzt noch eine Frage zur Steuerung, dass du ja nur zwei Tasten hast.
Ja.
Hast du da die Lautsprechen-Wippe genommen oder sind das Touch-Tasten, also auf dem Bildschirm?
Auf dem Bildschirm, also man kann irgendwo rechts oder links in der Bildschirmhälfte drücken.
Okay, irgendwo klicken.
Genau.
Okay. Du, super, also ich wünsche dir viel Erfolg.
Dankeschön.
Okay, und danke für das Interview.
Ja, gerne.